Das SEO-Haus mit Jens Fauldraht und Markus Walter. Das SEO-Haus.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus hier im wunderschönen Berlin. Ist Jens Fauldraht und in München ist Markus heute nicht, der ist im Zug, deswegen ist er auch gar nicht dabei und wir nehmen heute ein bisschen besonders auf. Wir nehmen nämlich einen Teil heute schon am Mittag auf und nach dem zweiten Teil heute Abend, weil ich zwei Gäste da habe. Und zwar begrüße ich den Jan heute hier, direkt sogar im Office in Berlin, ja. Aus Köln angereist.
Hallo Jens, vielen Dank für die Einladung. Ja, war spontan und ein nettes Büro, wo man dann doch auch arbeiten kann, wenn man in Berlin ist. Und
den Jens
gut kennt und nett fragt.
Das stimmt, das stimmt. Aber ist die Frage, was macht jetzt Köln, wenn kein SEO mehr da ist?
Ah, da gibt's ja genug gute.
So. Ach so.
Ja. Ah. Es gibt ja nicht nur einen SEO in Köln.
Der ist ja auch schon aufgefallen.
Ja, das ist.
Genau, nee, cool. Aber schön, dass du da bist. Vielleicht mal drei Worte zu dir. Wie bist du zu diesem lustigen, randständigen Marketing-Thema gekommen?
Es gab eine Zeit, in der ich studiert habe, tatsächlich. Ist noch nicht so lange her. Da gab es einen Professor, der gefragt hat, wer denn in der Agentur arbeiten möchte, im ersten Semester. Und dann habe ich mir gedacht, so ein bisschen Praxiserfahrung ist ganz gut, weil man sich dann doch auch dann von seinen Kommilitonen irgendwo unterscheidet, wenn man von der Uni absolviert und schon ein bisschen Praxiserfahrung gesammelt hat und nicht nur in dem verschulten Unisystem da ein bisschen rumgedümpelt ist. Und dann bin ich beim Deutschen Institut für Marketing gelandet, in Köln, beim Professor Wernicke. Und da war der Felix im Online-Team. Der Felix Beilharz.
Ach so.
Und
ich dachte, als Trainer so irgendwie.
Der ist ja, also nee, für Fitness nicht. Also, der ist ja auch Trainer weiterhin dort und gibt Vorträge und Seminare. Und ich hatte an der Hochschule einen Workshop zum Thema SEO. Teilnehmer. Und im Bewerbungsgespräch mit Felix konnte ich dann so mit ein paar Begriffen umgehen. Und dann hat er wohl gesagt, okay, den nehmen wir jetzt. Als Studi und dann war ich erst dort Studi und habe dann so nach und nach alles gelernt, was es so zu lernen gibt und dieses ganze Geflecht an SEOs in Deutschland und wer für was und wo kriegt man die Infos her und welche Podcasts gibt's und welche Foren und Magazine und ja, so ganz langsam da reingetastet. Ja, das war Anfang 2009.
Und welche Hochschule war das?
Hochschule Fresenius in Köln. Ja. Also Uni im Mediapark kann man nett studieren.
Bei Fresenius habe ich immer irgendwie Medizin im Kopf, weißt du, wegen Fresenius Medizin.
Ja, genau. Ich weiß nicht, wie die da zusammenhängen, aber...
Aber die machen, glaube ich, auch mehr als das. Also das ist nur irgendwie das, was man so irgendwo richtig kennt. Aber ich glaube, Fresenius ist auch so irgendwie wie Dr. Oetker von Kuchen bis Atom, bis also nicht atomgetriebene U-Boote. Genau. Hat man ja alles so im Programm.
Yeah, cool. Genau.
Aber du bist dann ja auch beim Express gewesen.
Nicht nur beim Express, das wird mir immer irgendwie vorgeworfen,
dass ich sehr viel darüber spreche. Hier ist eine Aufgabe auf deinem Notebook drauf, deswegen.
Schönen Gruß an Thomas Kämmerer, der hat mir den geschenkt und hat gesagt, hier, wenn er uns dann irgendwann verlässt, dann muss er auch auf deinem Notebook sein. Ich bin über ein Studentenprojekt tatsächlich, über eine Kooperation zwischen Verlag und Hochschule im Verlag gelandet. Thema war aber Social Media. Zu der Zeit gab es im Verlag keine zentralen Strukturen, weder für Social Media noch für SEO. Aus dem Projekt wurde dann eine studentische Werkstudententätigkeit. Dann war ich im Verlag quasi, habe da meine Abschlussarbeit geschrieben über Prozesse im redaktionellen, aber suchmaschinenspezifisch. Also Titel habe ich jetzt nicht mehr auf der Pfanne gerade spontan, aber es ging um SEO. Habe dann auch Felix interviewt dazu und so, damit man da auch ein bisschen Futter dran hat, viel Literatur natürlich gewälzt. Und habe dann dort mit der Katrin zusammen, ab Anfang 2011, glaube ich, dann so ein bisschen die Doppelspitze im Produktmanagement gebildet. Katrins Aufgabe war redaktionell oder ist aktuell so redaktionelles SEO, mittlerweile macht sie es vollumfänglich. Ich hatte so ein bisschen den technischen Part, wir hatten dann noch einen Consultant von extern drin, der uns ein bisschen angelernt hat, weil man bei großen Geflechten wie Verlagswebseiten natürlich auch sehr viel über Erfahrung einfach machen muss. Und ich habe dann zum Ende raus auch sehr schwerpunkttechnisch auch Social gemacht, weil gerade Sharing und auch dieser ganze Social-Media-Kram, der dann dazu kam, irgendwie immer relevanter wurde, auch in der journalistischen Arbeit, aber nichtsdestotrotz natürlich auch technische Aspekte hat. Und sowohl Social- als auch SEO-Komponenten haben, die sich gegenseitig ergänzen. Und da war das einfach auch gut aufgehangen, damit zwei Leuten in einem Team im Produktmanagement als Inhouse-Agentur für die 7-Tages-Zeitungsmarken, also vom Express, Mopo, Berliner Kurier, die Boulevardtitel und dann die Abo-Titel Berliner Zeitung, Kölner Stadtanzeiger, Mitteldeutsche Zeitung und dann damals noch die Frankfurter Rundschau, die dann ja irgendwann veräußert wurde.
Ja, das bei der FAZ liegt, also linke genau. und rechte Hand.
Richtig,
der ja. Frankfurter Politik. Ja. In der gleichen Hand sozusagen.
Das Meinungsmonopol im Rhein-Main-Gebiet. Nein, das nicht, aber ja.
Das stimmt. Aber das ist spannend. Aber das heißt, du hast auch per se auch immer schon auch dich stark Richtung Social.
Ja, schon. Also ich habe einfach so ein bisschen, also Social aus der redaktionellen Sicht. Aber ich bin halt auch einfach auch ein bisschen techie und ja, es interessiert mich halt. Und da war dann auch immer so sehr viel der Austausch mit Entwicklern. Es besteht ja irgendwo auch so ein, nicht eine Disziplin, aber es ist ja schon irgendwo auch eine Qualifikation, das Vokabular vom Entwickler zu verstehen und das zu übersetzen und in Produkte zu gießen irgendwo. Ne?
Hattet ihr echte Entwickler da oder, ja, waren, das Zeit, oder waren das Anforderungsmanager und das Ganze?
Nee, das waren tatsächlich Entwickler.
Also
das waren Entwickler CMC, also nicht Comedia, ach, das ist glaube ich die aktuelle Version, aber Comedia war das CMS.
Comedia.
Genau,
was sagen wir denn zu Comedia?
ja. Du hast da auch Erfahrungen bei der Telekom sammeln können.
Ja, spaßig.
Ja, spaßig.
Zumindest wird man nicht arbeitslos.
Das ist richtig. Die denken sich immer wieder tolle neue Sachen aus, die dann doch mehr Zeit in Anspruch nehmen, als wenn man andere CMS-Systeme benutzt. Die haben natürlich auch ihre Vorteile. Aber Inhouse-Entwicklung, mittlerweile glaube ich mit 8 oder 9 festen Java-Backend-Entwicklern, größeres Frontend-Team und so.
Ich habe mich ja in meiner Zeit auch viel damit beschäftigt, gerade auch mit Comedia, mit dem Thema Editor-Optimierung. Das heißt also, das SEO zum Redakteur zu bringen, so dass er nicht seine gewohnte Arbeitsumgebung verlassen muss. Habt ihr euch damit auch tiefer auseinandergesetzt?
Das hat vorwiegend tatsächlich auch Katrin gemacht. Also mit in Redaktionskonferenzen gehen, sich mit den Online-Teams auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, wie können wir denn den Workflow, bis so ein Artikel entsteht, irgendwie optimieren? Wie können wir natürlich auch auf der Technikseite oder im Backend Felder hinzufügen, dass das Arbeiten irgendwie langsamer wird? Nein, Scherz. Schneller wird natürlich. Wie kann man Redirects automatisch setzen? Wie kann man Zeichenbegrenzungen, URL-Längen setzen? All so Sachen. Aber dann natürlich auch Social irgendwie. Das hat auch Backend-Parameter, Iframe-Einbindungen, Ladezeiten optimieren, wann wird die Seite ausgespielt, welcher Teil von der Seite wird wann wie geladen und so Geschichten. Und da hatten wir tatsächlich auch ein Technik-Team, mit dem man sich dann auseinandergesetzt hat.
Habt ihr es hinbekommen, wenn ihr auch so einen starken Social-Fokus hattet, dass jetzt also braucht man natürlich nicht bei jedem, aber bei den Artikeln, wo es notwendig ist, dass man zwei verschiedene Titles hat, also einen für Facebook und einen normalen, also klassisch OK-Titel, auch über den Editor pflegbar waren und auch genutzt wurde?
Das haben wir gemacht, ja.
Cool.
Aber wir haben, glaube ich, relativ zügig dann auch mit der ganzen Schema.org-Geschichte und die ganzen Open Graph Tags dann in einem Rutsch quasi durchgeschoben. Das wurde dann insofern technisch extrem anspruchsvoll, dadurch, dass man ja diesen ganzen Dark Social, also du hast irgendwo Quellen, die keine Parameter mitgeben, und wie kriegst du diese ganzen Parameter oder die ganzen Refer auseinandergezogen, dass du es halt auch sauber tracken kannst. Und das war dann technisch doch das Aufwendigste eigentlich, was ich im letzten Jahr dann, als ich bei Dumont noch war, dann gemacht habe.
Habt ihr Google News ordentlich getrackt? Also Klassiker ist, wenn ich mal Verlag reinschaue, dass wir die Google News halt standardmäßig in der Webanalyse nutzen, und das ist ja per se falsch.
Google News Tracking.
Weil, also in Analytics, wenn du dir Kanal Google News anschaust, dann ist news.google.de, da fehlen halt die ganzen Warnboxen.
Ja, okay. Das ist tatsächlich Katrins Geschichte gewesen. Gerade Google News Optimierung. Ich denke, dass wir mit dem Leo auf der Analyseseite auf jeden Fall jemanden hatten, der das Thema auf dem Schirm hat. Aber ob er es jetzt dann schon gemacht hat oder nicht, oder ob das dann schon so weit war, als ich da raus gewesen bin, weiß ich nicht.
Immer ein spannendes Thema. Und jetzt machst du was?
Jetzt bin ich seit März so ein bisschen alleiniger Krieger unterwegs im Beratungs- und Optimierungsdschungel, bei verschiedenen Kunden, jetzt längerfristig über mehrere Monate. Hab da aktuell noch nicht so ein Verständnis von meiner eigenen Rolle, weil ich sehr viel aus dem Netzwerk einfach gezogen habe und geschaut habe, wo der Bedarf ist. Ich verstehe mich aktuell eher so ein bisschen als Produktmensch, der wirklich dann reingeht und sagt, okay, was habt ihr online für ein Produkt? Wie kriegen wir Leute drauf? Wie machen wir das trackbar? Wie können wir da einfach signifikant irgendwie was bewegen, das euch zufrieden macht. Das ist Social und SEO vorwiegend, das ist aber jetzt auch mittlerweile viel SEA-Kram, den ich irgendwie mit Agenturen zusammen betreue. Also es ist ja auch, wenn du Kunden hast, die halt mehrere oder zwei, drei Agenturen haben, dann hast du halt die Entwickler, dann hast du irgendwie noch die Grafiker und dann hast du noch die SEA-Jungs, das auch einfach zu koordinieren und auch mal zu hinterfragen und zu sagen, okay, wir machen halt jetzt einfach ein wöchentliches Reporting und wir schauen genau in die Zahlen. Meistens ist die Kundenseite gar nicht so aufgestellt. Also wenn es gleich kleine mittelständische Unternehmen sind, dann sind die nicht so weit, dass sie sagen, wir machen jetzt ständig irgendwie mit Agenturen und hinterfragen unsere Zahlen in einem Zyklus, den wir festgelegt haben, um dann da auch Learnings draus zu ziehen und uns zu entwickeln. Meistens ist ja, wir holen die Agentur rein, die hat einmal den Pitch gewonnen und dann ist sie halt 2 Jahre da oder 3 oder 4.
Also sie ist ja auch eher so eine Schnittstellenfunktion.
Ja, total.
Macht auch Sinn. Also ich meine, man kann ja schwerlich sagen, okay, SEO-Agentur, wie sieht denn unsere Gesamtstrategie aus? Oder SEA-Agentur, weil eben so guckt es immer aus ihrem Kanalwinkel heraus.
Genau.
Und irgendjemand, der sich da nochmal drüber setzt und versucht, das Ganze zu koordinieren, macht Sinn. Sollte man eigentlich vom Kunden aus, von Haus aus machen, aber erfahrungsgemäß ist da oft keiner.
Ich war im Verlag auch immer, also ich habe diese Schnittstellenfunktion irgendwie gelernt. Das ist genau das, was ich im Verlag ausgefüllt habe oder ausfüllen sollte auf jeden Fall. Und ich glaube, dass allein diese Schnittstellen, Transparenz, auch Dokumentation von Ereignissen oder Ergebnissen, da einfach einen Kunden auch weiterbringt. Dass er halt weiß, okay, ich habe da jemanden, der permanent irgendwie Schnittstelle ist und auch diesen ganzen Wust, der entsteht an Mails, Doku, GitHub, keine Ahnung, halt überblickt und weiß, wo gerade, wie der Status in welchem Projekt ist. Also es ist so ein bisschen zwischen Projekt und Produkt. Ja, das funktioniert ganz gut und ja, mache das jetzt seit 3 Monaten, habe mir jetzt zum Ziel gesetzt, das auf jeden Fall durchzuziehen über einen längeren Zeitraum. Ist für mich ein großer Schritt gewesen, aus der Sicherheit rauszugehen. Aber ich habe mir halt gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache, dann machst du es wahrscheinlich nie wieder. Und jetzt hat es sich angeboten und ich bin damit zufrieden und es passt.
Du bist ja auch noch jung.
25,
ja. Siehst du, also da, wenn man 25 die Komfortzone noch nicht mehr verlassen will, dann kann man die sterben gehen, ne? Also da ist sonst nicht.
Hey, du kennst das ja bei deinen Studenten, die sind ja alle, die kommen an die Uni und sind wahrscheinlich schon in der Komfortzone. Das ist ja schon ein Problem irgendwo, finde ich teilweise.
So. Ja, okay, aber Uni hat natürlich das Problem, dass dir die Professoren auch nur eins vorlegen, nämlich Komfortzone, weil für die ist es die größte, die es gibt.
Stimmt.
Also der erste Satz, den ich damals an meiner Hochschule von dem damaligen Dekan gelernt hat, der hat sich vorgestellt und gesagt, guten Tag, mein Name ist. Wenn ich arbeiten wollte, wäre ich bei Böhringer Ingelheim geblieben. Ja, dann hat gesagt, okay, die sind ja hier gut motiviert, das wird ein Spaß die nächsten 4 Jahre.
Ja, das ist eine Aussage.
Ja, genau.
Aber jetzt quatschen wir zu viel über mich und uns. Und,
ja. Ja, aber noch, darum geht es doch hier eigentlich. Also wir sind ja der Podcast mit Herz.
Ja, mit Herz.
Genau. Also ich meine, die Lücke hat uns ja netterweise Marcel Sarkozy aufgemacht, nachdem er ja die Leute nicht mehr so nett interviewt, wie er es früher getan hat. Marcel, es wird Zeit, dass du es mal wieder machst.
Schöne Grüße.
Genau, schöne Grüße an dieser Stelle. Okay, ganz kurz zu euren Kommentaren zur letzten Sendung. Wir hatten ja mal eine Frage gestellt, wie es aussieht, mal eine Special-Sendung zum Thema Webmaster-Tools, nun Search-Konsole zu machen, inklusive Excel-Auswertung etc. pp. Kam gut an von euch, habt ihr sehr positive Kommentare bekommen. Werden wir uns dann mal auf die Agenda schreiben. Wie gesagt, das müssen wir ein bisschen vorbereiten, sonst wird es halt nur so eine normale Sendung. Und dann sagt ihr auch, okay, wo war jetzt der Deep Dive? aber schön, dass wir euch gehört haben. Natürlich kam vom Knut Barth an der Stelle auch schon ein Gruß, gleich der Hinweis auf eine Sendung zum PageSpeed Extreme. Auch das würde ich gerne machen, brauche ich aber einen Experten, der das macht, weil die meisten Sachen, die ich zu PageSpeed Extreme gehört habe, ist dann doch eher das Normale, wie mache ich PageSpeed und das Extreme fehlt irgendwie. Und Knut, ich kenne dich ja mit deinem ganzen Load Balancer-Problematik und was du da schon im Kommentar erwähnt hast, das ist halt so eine Sache, da sind nicht sehr viele Leute wirklich tief fit. Da würde ich mir mal auf einen Kommentar freuen, weil so spontan wüsste ich jetzt nicht, wen ich da wirklich ernsthaft glauben kann, dass er davon Ahnung hat, nur weil er sagt, er kann PageSpeed Extreme und hat einfach nur sein WordPress auf 100 Punkte gebracht. Das ist dann wahrscheinlich nicht das, was wir wollen. Also nur, wenn einer einfällt, schickst du uns einfach in die Kommentare rein oder von den anderen Hörern, dann sprechen wir den gerne mal an und fragen mal, ob er genau in die Show will. Ansonsten vielen Dank, Lob für den Ton, das haben wir ja bis jetzt ja noch nie gehabt. Ich hoffe mal, dass es jetzt hier mit dem Tischaufnahmegerät klappt, weil wir hier zusammen davor sitzen. Wie gesagt, der zweite Abend läuft dann wieder über Skype. Und dann schauen wir mal, was das Auphonic aus diesen beiden lustigen Dachen dann zusammendrüttelt. Und ich hoffe, es kommt was Gutes raus.
Genau. Wird der dann eigentlich doppelt so lang, der Podcast?
Ach, ich mache dann einfach bei der Aufnahme doppelte Geschwindigkeit. Ich rede ja sehr langsam, da kann man da ruhig ein bisschen Gas geben.
Dann kann man geht das richtig schon, gut folgen.
Exakt. Wobei wir schwanken eh zwischen 1 bis 2 Stunden. Das heißt, doppelt so lang ist halt die Frage, gegen was könnten dann 2 bis 4, bei 2 bis wiederum in der normalen. Ja, also wir senden immer, bis wir fertig sind.
Gehopst wie gesprungen.
Genau, gehopst wie gedotzt. Ja. Okay, gehen wir mal mit dir, dachte ich jetzt gerade so ein bisschen durch den Rückblick. Vier Wochen. Ich habe einen sehr schönen Artikel gefunden auf Search Wildness, und zwar über Semantic Keyword Research, auch wenn mich das Wort Semantic wie immer, da kriege ich Pickel, stört. Nichtsdestotrotz ist der Artikel sehr schön, und zwar vor allem, weil er zeigt, wie man, und jetzt will man Firefox nicht schon, er hat Lust, wie man Daten zusammenführt über einen ETL-Prozess, und die machen das am Beispiel eines Tools, das heißt Knieme oder so.
Knieme.
Schon mal gehört?
Nope.
Geiles Ding. Das ist so, wie soll man sagen, das kennst du noch Yahoo Pipes?
Ja, klar.
Cool. Also das ist wie Yahoo Pipes auch on steroids. Also saugeil.
Also extreme dann auch.
Extreme, geil. Das Ding gibt's als Open Source. Ist, glaube ich, eine deutsche Entwicklung, wenn ich mich richtig erinnere. Es kommt eigentlich aus der Chemiedatenverarbeitung, wo man sehr große Datenmodelle auseinanderdröseln muss, aber man kann alles Schöne mitmachen. Johannes, den du ja gerade draußen kennengelernt hast, hat sich damit extrem mit auseinandergesetzt. Wir haben das schon für diverse Sachen im Einsatz, um Daten aus verschiedenen Tools zusammenzuziehen und dann in irgendein BI-Datenmodell zu verwenden. Aber du musst ja vorher Sachen normalisieren, also erstmal ziehen, normalisieren, aufeinander abbilden. Und das kannst du sehr schön machen. Da ist auch schon gleich eine Crawler-Komponente mit drin. Wir hatten dann einfach mal als Gag, um zum Kennenzulernen, anstatt Hello World, hat er mit Knievel sich dann erstmal ein BDF-IDF-Tool gebaut. Weil er halt einfach die ganzen Serbs dann die Seiten durchgecrawlt hat, das da reingeschmissen hat. Da sind schon die fertigen Strukturen dafür da. Also man kennt das halt wie von Yahoo Pipes. Du ziehst halt deine Pipes, gehst in die einzelnen Prozeduren rein, die machen dann irgendetwas mit Magie und dann gibst du in die nächste Pipe das Ergebnis weiter.
Schön automatisiert.
Und hast das Ding relativ schön im Griff. Also gibt's natürlich, also wie gesagt, es gibt eine kostenlose Version, die sehr umfangreich ist, aber halt auf einem Einzelplatz läuft, und ansonsten ist das Ding kostenpflichtig, aber man kommt halt wirklich sehr, sehr weit damit. Und es sieht man hier auch, dass er sagt, okay, TF-IDF ist nämlich schon als Modul drin. Okay. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Genau wie Concurrency-Analyse, also gemeinsames Auftreten von Termen. Mhm. Und ein Crawler, das heißt, man kann nicht relativ schnell geile Analysen zusammen machen, und dann macht er hier so lustiger Visualisierung drauf, und du siehst hier dann die Notes, die du dann so nimmst.
Okay.
Hast dann auch einen Ranking-Service mit drin, und ziehst die ineinander. Web-Search-Modul, das halt wie gesagt irgendwas losgeht, dann hast du so einen HTTP-Retriever, Feed-Parser, kannst auch nochmal, das kann man auch für ganz andere Sachen, die dann vom SEO, man kann halt auch einfach sagen, okay, Feed-Parser, dann die Feed-Sachen in die Tabelle überführen, wenn du einfach Seiten, Datenmodelle aus Seiten raus scrapen willst.
Sollten sich die Leute auf jeden Fall mal anschauen, das ist gerade hier Magie, die der Jens auf dem Bildschirm hat.
Genau, also der Artikel
URL ist wirklich... kriegt ihr dann wahrscheinlich auch im Beitrag
dazu. Genau, der URL kommt natürlich rein.
Ah, natürlich.
Genau, also hat das hier auch schön beschrieben, wie sie ganz viele Tweets so zum Thema ausgewertet haben und so etwas, also wenn du einfach die Twitter-API anzapfst, und ist halt wirklich ein sehr, sehr schönes, relativ einfach zu bedienendes, wie gesagt, relativ, man muss halt einfach ein bisschen reinknuddeln, aber ist halt ein schönes Tool für so ETL-Prozesse. Ihr müsst halt gucken, wo danach die Daten hin stort. Also am besten gleich irgend so ein Hadoop oder so, wenn es auch viele Daten werden können. Genau. Das dazu, also einfach mal anlesen, macht sehr viel Sinn. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Dann hat
wie hieß das Knieme
nochmal? Knieme, K-N-I-M-E. Steht, ist natürlich eine Abkürzung für was auch immer.
Ja. Was auch immer.
Knowledge, Network, Information,
Meta
Development, whatever, also irgendwas, für irgendwas wird es stehen. Wer es rausbekommt, kann seine Kommentare schreiben, dann sind wir alle schlauer, aber es bringt uns am Ende auch nicht weiter. Dann hat sich die Kollegen von Seokratie, in dem Fall Felix dort, auseinandergesetzt mit einem wirklich spannenden Thema, und zwar Doppelrankings. Also ich wenke halt schlicht und ergreifend zweimal oder mehrmals sogar noch zu der gleichen Suchanfrage. Und die haben sich hier relativ schön mit auseinandergesetzt, wie sich das Ganze verhält, wenn ich zwei Rankings habe, und haben sich angeschaut, wie es dann aussieht mit dem Traffic. Und mit Doppel-Rankings haben sie per se eigentlich selten in das Fall mehr Traffic gehabt, also von wegen mehr SERP-Raum. Das Problem ist eher, die beiden URLs stehen sich im Ranking im Weg. Also das ist eigentlich auch das meiste Problem, was man dann hat. Und haben sich dann mit auseinandergesetzt, was man dann machen kann. Also erstmal mal klar erheben, wo Doppelrankings herkommen. Kann man, die haben es jetzt hier gezeigt am Beispiel der Google Webmaster Tools, mit dem man das relativ schön sehen kann.
Da kann man es nett machen, ja.
Problem ist, man muss halt durch jedes einzelne Keyword sich durchhangeln. Handarbeit. Man kann es leider nicht über die API machen. Und diese neue Version ist auch für Scraping nicht so ganz gut geeignet. Das war auf der alten Konsole wesentlich besser, da hat man das noch rausscrapen können.
Ja, die neue Konsole ist viel schicker.
Ja, die ist schicker, aber das war es dann auch leider. Es musst du dann alle halt andrüllen, also anklicken per Hand, dann wieder rüberwechseln. Es ist ein bisschen nervig, aber es geht. Zumindest für wichtige Suchanfragen kann man das machen. Ansonsten kriegt man das Ganze auch bei Systrix raus, hat man natürlich dann nur einen Teilausschnitt, weil natürlich nicht alle Rankings, die ich habe, drin sind. Da muss ich mir mal schauen, ob man das auch über die API abfragen kann. Ich habe mir gar nicht angeschaut. Aber egal, man kriegt zumindest da raus. Und ich glaube natürlich bei den anderen Tool-Anbietern, soviel ich weiß, auch. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft. Notfalls mich einfach schlagen, wenn ich was Falsches gesagt habe. So, wenn man es außen durchsucht hat, könnte man sich halt verschiedene Szenarien, die er aufgezeigt hat. Also erstens, Google rankt eine URL, die per se besser ist, als die ich eigentlich dachte. Also ich stelle dann fest, huch, eigentlich ist das Landingpage besser geeignet. Dann muss ich halt gucken, ob ich intern meine Links entsprechend umziehe und das vielleicht sogar die beiden Seiten komplett konsolidieren kann,
ich hätte auch
wenn die eine unnütz ist.
Also wenn das Ergebnis tatsächlich ist, dass sie sich gegenseitig in den Serps Konkurrenz machen und es aber keinen Traffic-Effekt hat, warum dann nicht sagen, okay, die besser sowieso per se rankt, dann
genau.
Zu konsolidieren und zu sagen, okay, jetzt bauen die jetzt per 301 um oder welche Konsolidierungsmöglichkeiten man noch zusätzlich hat. Exakt. Würdest du sagen, man konsolidiert da eher mit einem Canonical oder mit einem 301er oder mit...
Und ich bevor, also 301 immer vor Canonical, ja. Außer es ist technisch nicht anders möglich, weil ich diese URLs, weil mein System es nicht hinbekommt. Mein Klassiker ist ja, das ist ein Produkt in zwei Kategorien und es gibt ja so viele Shop-Systeme, die dann nicht einfach sagen können, ich zeige die Produkte in der Kategorie einer, wenn ich drauf drücke, komme ich auf die gleiche URL in der anderen. Irgendwie scheint es ja viele Shop-Systeme nicht zu können, auch das einen hier nicht nachvollziehbaren Grund.
Ja, und also auch Verlagserfahrung, wir hatten tatsächlich dann halt auch, es gibt ja Synergieeffekte unter Redaktionen, doppelte Inhalte, man setzt Canonicals, aber der Google Newsbot erkennt den Canonical irgendwie nicht an.
Der Newsnet.
Ja, und dann bist du halt irgendwie mit einem Ziel auf einmal in Google News vertreten, mit dem du eigentlich gar nicht ranken willst.
Ja, aber du hast ja auch diese Klassiker im Redaktionsbereich, wo ich immer sage, wiederkehrende Themen und das rankt der alte Artikel. Also Osterwetter ist meistens der vom Vorjahr.
Genau.
Ist so ein Klassiker. Wenn man das halt schon weiß, haben wir gesagt,
die Trikotvorstellung war jetzt ein schönes Ding, irgendwie neues Bundesliga-Trikot Eintracht Frankfurt oder SV Darmstadt und man kriegt halt das Trikot von 2013.
Ja, genau. So, exakt. So, und
richtig schönes.
Wenn man sieht, man hat solche Sachen, die viel bringen, haben die dann gesagt, okay, dann machen wir für diese Osterwetter, Weihnachtswetter und so einen Scheiß einfach feststehende URLs und ja. Haben halt nicht immer einen Artikel, ja. Sondern wir nehmen den alten Artikel und aktualisieren den, okay. Weil der rankt halt schon. Und ich weiß, dass der zweite erst rankt, wenn das Ostern wieder rum ist. Also
richtig.
Dementsprechend, das ist so dann eine Lösung. Ein andere Thema sagt er, wenn das zwei Seiten sind, die sich thematisch eigentlich zu sehr unterscheiden, muss man halt gucken, dass man die thematisch so weit trennt, dass Google das auch dann versteht, weil offensichtlich ist es bei Google nicht angekommen. Also ja. Das wäre halt das andere. Aber man muss halt im Einzelfall sich immer überlegen, was man da machen kann.
Genau.
Exakt. Das ist aber eine spannende Analyse, die sollte man mal tun, weil wenn man die systemisch in Massen hat, ist die Informationsarchitektur wahrscheinlich scheiße. Und dann sollte man tunlichst dran arbeiten. Ich habe dir ja vorhin das eine Beispiel gezeigt, was wir jetzt hier nicht weiter erwähnen können, was aber ein schöner, ein sanfter Tod ist.
Ja.
Genau.
Da gibt es aber, also sanfte Tode gibt es dann doch so oft.
Exakt. Dann habe ich was Schönes gefunden, was mich sehr gefreut hat, persönlich, weil ich davon echt nachhaltig begeistert war, habe ich dem Kollegen auch gesagt, und zwar publiziert bei SEMrush. Aber es ist eigentlich von Ranking Check, die hier einfach sozusagen mit drin waren.
Die Kollegen aus Köln.
Die Kollegen aus Köln, genau. Man sieht es auch gleich an den...
Schöne Grüße an Marcel, schön, dass du wieder in Deutschland bist.
Genau, aber in dem Fall war es der Hen.
Der Hen.
Genau, ein guter Kollege. Und zwar ein Video inklusive der Slideshare-Präsentation dazu zum Thema, wie kann ich Inbound-Marketing-Kampagnen mit Google Analytics auswerten.
Schön kompakt in Dreiviertelstunde YouTube-Video zusammengefasst.
Genau, es sind auch nur 146 Slides, also entsprechend schnell ist das Ganze, aber es lohnt sich anzuschauen. Er hat das Ganze, ist sein Vortrag, den er auf der Campix gehalten hat, den ich als dem, der war freitags, das war für mich eigentlich der Vortrag für den Campix, er war dann, da hätte ich danach auch gehen können.
Okay.
Sozusagen, und er war, er kam noch todkrank an, weil er eigentlich die ganze Zeit auf dem Zimmer gelegen hat, weil er wirklich sich eine wirklich böse Grippe angefangen hat und hat sich fiebrig dahingestellt und hat das Ding saugeil runtergerockt. Also das war eine schöne Leistung. Und das ganze Thema hat er saugut aufgearbeitet. Also es lohnt sich definitiv anzuschauen, wie man hier Inbound Marketing sinnvoll trackt mit Google Analytics und welche Problemfelder dabei auftauchen.
Geht also, er auch weiter auf den Tag Manager ein, ja, vermutlich.
Ja, ja, klar. Sehr, sehr stark. Das ist Analytics und Tag Manager V2.
Also, G-Channel.
Genau.
Spannendes Zeug.
Also lohnt sich anzuschauen, sollte man definitiv gesehen haben, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Dann haben wir noch eine lustige Sache. Jetzt auf Search Engine gab es jetzt einen Bericht, dass jetzt auch Google auch etwas verstärkt vorgeht gegen Spam mit Structured Markup, also schema.org an der Stelle einfach spammt nicht rum. Und lest mal, was in den Guidelines drin steht, so wie aggregierte Produktbewertung auf Kategorien ist eigentlich nicht Guideline-konform. Einfach mal drüber nachdenken. Macht Sinn. Genau. Mehr brauchen wir dazu auch, glaube ich, nicht.
Einfach nicht spammen.
Einfach nicht spammen ist eigentlich heutzutage.
Und egal wo.
Nicht. Macht einfach keinen Spaß mehr. Überlass das den Affiliates, die sind eben den ganzen Tag in der Scheiße, dann kann das, konnte das auch machen.
Wo kriege ich meinen Traffic?
Genau. Nee, wem kann ich irgendeinen scheiß Cookie antreten, ist halt die Frage.
Ja.
Das ist so echt, wenn Affiliates echt einen Traffic hätten, dann wären sie vielleicht nützlich. So, dann hat
Martin.
Martin sich bezogen. Martin Missfeld, also an der Stelle schönen Gruß. Den hast du nicht getroffen in Berlin, gell?
Nee,
der ist immer ein bisschen rar, der ist nicht so einfach zu treffen. Das geht mir auch immer so.
Ach, selbst, also hier nochmal.
Der schreibt den ganzen Tag vor sich hin und arbeitet, der ist einfach.
Hier nochmal der Pro-Tipp auch von Jens für Berlin-Besucher, die. Das Zeitfenster, was man vorher eingeplant hat für Termine und auch die Absprache von Terminen wird selten eingehalten. Deswegen lohnt es sich, nach Berlin einfach zu kommen und hier flexibel, spontan vor Ort irgendwie ein bisschen durch die Stadt zu tigern und die Leute anzubringen. Plan ist eh bewertet.
Ja, in Berlin sowieso. Also wie gesagt, wenn du 30 Leute einlädst, kommen 10 und wenn du dir 3 Termine machst und denkst, man kriegst nicht unter, mach gleich 6, weil das
ist die Hälfte. Ja, aber ist ja auch alles okay. Es ist alles ein bisschen dynamischer als in Köln. Viele Termine.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Ist halt auch groß, dieses. Wobei ich sage ja immer, Köln für mich persönlich, also Entschuldigung, aber ich muss sagen, was ich so gerne sage, Köln ist ja für mich auch immer so das, die bewundernswerte Stadt, weil die es ja doch schafft, in massenhaft diese Klokacheln, die man auf dem Klo hat, außen an die Häuser zu kleben,
wo ja,
auch
schön, immer.
Das
ja.
habe ich nicht so ja, ganz
super.
Verstanden.
Ja. Super. Wenn man sich an Kacheln schneidet, hat man einen tiefen Cut im Unterarm, so ich
ja, jetzt. Ja, definitiv. Super. Aber kommen wir zu Martin. Ja, also zu Martin hat sich hier auseinandergenommen mit einer Bemerkung aus den Google Webmaster Hangouts.
Und zwar
John Mu, genau, der erzählt hat, Sitemaps sind eigentlich komplett irrelevant, wenn man weniger für kleine Webseiten, und kleine Webseiten sind Seiten bis zu 10.000 Seiten. Jetzt wissen wir zum Ersten, so viele Leute deprimiert, die dachten, sie hätten große Webseiten, sind aber klein. Kinders, das kennen wir ja schon mit anderen Sachen.
Es gibt eine Webseite, wo ich überrascht war, wie riesig sie tatsächlich ist. Sitzen auch in Köln, ist glaube ich Ableger oder Tochterfirma von Wikipedia tatsächlich. Wikia. Habe ich vorher noch nie von gehört, beschäftigen sich nur mit Nerd-Sachen. Riesen-Content-Kram-Aufbau. Also da gibt es tatsächlich Seiten, die sind irgendwie, da sitzen 4 Leute dran und die haben dann, weiß ich nicht wie viele Seiten im Index, so über 13 Millionen glaube ich. Die machen auf jeden Fall, so was Struktur angeht, auch einen extrem guten Job. Aber ja, 10.000 Seiten und keine Sitemap finde ich persönlich ein bisschen schwierig. Ist halt auch immer die Frage, was Google dann sagt und wirklich meint.
Genau, und deswegen, also...
Weil die Sitemap ist halt irgendwie so die all darstellende Struktur. Wenn ich die Sitemap sauber strukturiert habe und die Verzeichnisse da drin habe, ist es für mich einfach ein übersichtlicher, ich kann gucken, wo was kaputt ist oder was gerade falsch läuft. Und
genau, und da springt nämlich Martin in seinem Artikel nämlich zu kurz. Er sagt hier, was bedeutet das? Sitemap ist kein Ranking-Faktor. Klar, das war es noch nie. Es geht darum, Sachen zu finden, nicht sie zu ranken. Entscheidend ist, dass Google Unterseiten findet und da sagt John Mu, damit haben die kein Problem bei Seiten mit 10.000, also da kommen sie mit dem Crawler auch selber drüber. Gibt es ja dann auch genug Scherzkekse, die dann über so einen G-Site-Crawl sich eine Sitemap bauen und sagen, okay, Kinders, also das ist dann natürlich Käse. Wichtig ist natürlich, dass man die Unterseiten sauber verlinkt, klar, sonst würden sie auch nicht gerankt werden, also macht schon keinen Sinn. Also da hat er recht, allerdings, was er Unrecht hat, ist, oder was hier komplett eher weglässt, ist, was ist eine Website eigentlich da? Und für mich ist eine Website, genau wie du schon sagst, ist für mich das Instrument, um festzustellen, was hat Google eigentlich von dem, was ich anbiete, in den Index aufgenommen? Und das sehe ich nämlich in den Webmaster-Tools. Und wenn ich natürlich alle 10.000 Seiten in eine knalle und ich weiß, mir fehlen 2.000, dann habe ich leider noch keine große Erkenntnis gewonnen. Das heißt, ich muss die runterbrechen auf, also wir brechen die öfters mehrmals runter. Wir haben dann auch bei 10.000 Seiten teilweise URLs mit 30.000, weil die mehrfach drin haben. Beim einmal nach Kategorieart, also alle Produktdetailseiten, alle Kategorieseiten, dann halt pro Verzeichnisebene, dass man sieht, in welchem Bereich habe ich denn Indexierungsprobleme, wo Google einfach nicht aufnimmt. Und wenn ich den Bereich habe, dann werde ich dort noch kleinteiliger, bis man notfalls auf URL-Ebene runtergehen kann. Das muss natürlich ein System erzeugen können. Aber wenn ich im E-Commerce bin, dann verdiene ich damit Geld, dann habe ich das Geld auch. Für einen Blogger ist es wahrscheinlich eher uninteressant, weil
ja, wobei ich persönlich aus dem Umfeld einfach sagen muss, es gibt halt gerade in der Sitemap so viele Kleinteile, also sowas wie die ganzen WordPress-Category-Taxonomie, Post-Tags-Geschichten, die werden halt auch über die Sitemap mitgegeben. Wenn man jetzt ein Blogger ist und seine Inhalte da schreibt und wild verschlagwortet und das taucht irgendwo nicht im Sichtbaren auf, aber man hat keinen technischen Hintergrund, gibt den ganzen Rotz aber trotzdem Google über die Sitemap mit, ist halt doof.
Das ist doof. Ja, vor allem, wenn sie dann ihre Texte und sagen, ach so ein Kack, braucht Google eh nicht mehr, setzen sie auf einen Index, aber haben sie da Sitemap weiter drin, weil ihr lustiges Tool halt immer eine Sitemap über alles legt. Und
genau.
Also Sitemap sollte man schon können, was man tut, und dann machen die für einen, für die interne Analyse sehr viel Sinn. Wenn man Sitemaps einfach nur vor sich hin rausrotzt, dann konnte man sich schon immer sparen. Deswegen der Hinweis, geht mit Sitemap sinnvoll um, dann bringen sie euch auch eine ganze Menge in der Analyse. Dass Google sie nicht braucht, da hat John Wu recht, aber John Wu argumentiert aus der Google-Sicht heraus. Das muss nicht meine sein. Wie immer dringend drüber nachdenken, wenn John Wu etwas in so einem lustigen... Deswegen, ich schaue mir übrigens die Webmaster-Hangouts auch relativ selten an, weil ich denke mir immer...
Es wird halt einfach immer spannend, wenn halt gerade sowas ne, wie Update und die Woche drauf ist das Hangout so, dann macht's schon Spaß.
Ja, okay, aber dann mehr Spaß aus so einem Fun-Faktor, weil sämtliche Kinder da irgendwie den John Wu irgendwas fragen und der gibt dir aus Google-Sicht eine Antwort, die auch absolut valide ist, die aber überhaupt nicht zu deinem Problem fasst und die als Antwort für ihr Problem ansehen.
Also wobei, da muss man irgendwie für Google schon eine Lanze brechen, weil irgendwie von den größeren Technologie-Internet-Anbietern so einen persönlichen Hangout-Kontakt zu machen, das hat Facebook nicht. Ne? Wenn du bei Facebook irgendwie ein Problem hast, weil die Linkvorschau nicht ziehen oder die falschen Metadaten mitnehmen oder irgendwas kaputt ist, dann erreichst du da keinen, oder? Nur seltenst. Deswegen schon, also auf jeden Fall Hut ab für John Moody, sich da jeden Freitag hinzusetzen und die Jungs Fragen stellen zu lassen und das einfach auch als Service anzubieten.
Ist auch nett, man muss einfach nur wissen, mit wem man da spricht.
Ja,
Google argumentiert das aus Google-Sicht heraus und die kann mit mir übereinstimmen. Muss sie aber nicht. Und darum geht es nicht, dass man spammt, sondern in dem Fall hat Google das Interesse, eine Seite zu indexieren. Sie hat kein Interesse, mir eine optimale Auswertung dessen, was sie indexiert haben, zu geben.
Absolut richtig.
Das ist ja nicht in ihrem Geschäftssinn. So, aber um das Sitemap-Thema fertig zu machen, eine ganz klare Aussage, das, da stehe ich auch voll hinten dran, Google hat auch mal gesagt, dass sie fast, also meistens den Last-Mod-Tag ignorieren, der ist auch echt für die Tonne. Also ich habe da auch noch die Auswertung für gesehen, den kann man sich definitiv schenken. So, dann haben wir hier was Schönes.
On-Page-All.
Oh, wieso mache ich eigentlich immer hier drüben dieses Kack-Lesezeichen? Kriege ich das eigentlich hin?
Du hast den falschen Link kopiert. Zwischenablage.
Ach, ich verstehe. Und jetzt ist das da. Okay, aber zumindest, wenn der Browser hier wieder will, kommen wir auch dahin. Was will er denn hier?
Es gibt erstmal eine
Update. Geil, jetzt kriegt er ein bisschen mehr live mit, wie ich hier vor meinem Rechner rumfluche. Das haben wir ja sonst auch eher selten. Dann drücken wir einfach drauf. Also so ein Link klicken ist ja auch mal eine Alternative, anstatt ihn zu kopieren.
Ja, ich meine, das machen halt die wenigsten Werbekunden auf großen Seiten. Die klicken die scheiß Links einfach nicht, deswegen funktioniert Bannerwerbung nicht.
Das stimmt, genau.
Deswegen mehr klicken oder einfach...
Exakt. Also, sind wir auf onpage.org gegangen und sind übrigens erstmal mit einem Interstitial begrüßt worden. Kollegen, den brauche ich nicht. Könnt ihr mir weglassen. Interstitials nerven immer. Ja. Immer. Andi, wenn du das hörst, Merlin, nimm diesen scheiß Interstitial raus, er rotzt mich an.
Sind Interstitial die neuen Quarkus? Ne?
Ja, ist ein Nervkram.
Das füllen nur die Leute aus, die sich wirklich dann mit dem Newsletter beschäftigen müssen.
Und das ist auch der Grund, warum ich auf Onpage nur dann klicke, wenn ich wirklich den Content haben will. Dann mache ich mir auch die Mühe, diesen Interstitial wegzuklicken. Aber leider haben sie sehr viele gute Artikel, deswegen muss ich das sehr oft machen. Also nimm ihn wieder raus.
Qualitativ schon echt eine sehr schöne Sammlung jetzt mittlerweile auch das FAQ und so, das ist schon...
Ich suche auch Gerd den Cookie raus, den ich von euch habe, dann könnt ihr mich targeten und wenigstens für mich ausschalten. So, also, der Gastautor Daniel Handler hier hat geschrieben über das Problem mit also Fehler bei der internen Verlinkung. Ein sehr langer Artikel, da sind auf sehr viele Themen eingegangen. Das Rollen hier siehst du, siehst also erst lang. Ich habe mal kurz zusammengefasst an der Stelle, was man so sagen könnte. Ich gehe mal weg. Allererstens klar, sinnvolle Linktexte. Okay, soweit sind wir uns einig. Ist aber auch ein sinnvolles, ist erstmal in sich auch klar, aber auch einfach dahingesagt. Also Standardprobleme, die man hat, kommen ja meistens durch Templates, wenn man so irgendwie mehr verlinkt ist. In der Regel ist ja die Überschrift verlinkt, dann kann man den Mehrlink auch lassen. Das ist nicht so tragisch, aber wenn er halt eben nur so ist, also bei Archiven hat man manchmal komische Konstrukte, Zahlen, also ich kenne das auch, wir haben auch schon Sachen gehabt, so im Börsenbereich, da steht dann irgendwie Kurs am Datum, dann ist nur das Datum verlinkt oder so. Dann habe ich halt irgendwie 15.02. oder sowas als Linktext. Das ist dann auch meistens relativ sinnbefreit.
Das ist aus User-Sicht also halt einfach auch sinnvoll, wenn da ein vernünftiger Linktext dabei ist. Also, wenn der richtige Bereich verlinkt ist und nicht.
Das macht Sinn. Dann natürlich gleicher Linktext, aber verschiedene Ziel-URLs. Auch ja, das ist halt ist,
Quatsch, oder?
Genau, das führt halt zu hinreichender Verwirrung bei Google. Ich meine, der Nutzer kriegt das auf den Kontext der Seite irgendwie zusammengepasst im Kopf, aber der Bot ist halt.
Ist halt nur eine Maschine.
So, dann hat er einen Klassiker aufgeführt, wo man ja komplett gegenteiliger Meinung sind, lustigerweise. Und das war zu viele Links von einer Seite zu einer anderen. Also ich habe halt irgendwie dreimal verlinkt, zum Beispiel im Teaser. Ich habe die Headline verlinkt, dann habe ich den Text extra verlinkt und nochmal den Mehrlink. Das sind drei Links, die gehen alle auf die gleiche Zielseite. Das ist natürlich in meinen Augen absoluter Humbug. Ich weiß, alle Tools werfen das aus, aber da Google eh den ersten Linktext, den ersten Link mitnimmt und den anderen sich gar nicht beachtet, ist es für SEO definitiv kein Faktor. Man kann es natürlich im Quellcode trotzdem aufräumen, sieht dann ordentlich aus, wenn man die zusammenfasst, aber das ist definitiv Waste of Time für ein SEO.
Sehe ich auch so.
Also ist einfach Käse. Bildlinks, ganz klar, Alttext und aufpassen. Da haben wir ja Malte gezeigt, wenn hier zwei Links auf die gleiche Seite rübergehen, der zweite ist ein Textlink, dann nimmt Google den Textlink. Text. Und wenn der dann wieder bescheuert ist.
Google bleibt bei deinen Hausaufgaben, sie können halt am besten Text indizieren.
Genau. Aber muss man halt aufpassen, wenn ich halt sage, guck hier, ich habe hier einen großen Hero-Picture und dann geht das Alttext irgendwas Sinnvolles mit, weil mir der SEO das gesagt hat, unten drunter steht da ein Top-Angebot nur als Linktext, dann nimmt Google dummerweise den Linktext unten drunter und ignoriert den schön formulierten Alttext. Also das ist natürlich etwas, was man vermeiden sollte. Dann überhaupt zu viel Links auf Website. Klar, ich meine heutzutage der Hang zu diesen übergroßen
Menüs,
Sideways, gigantischen Footers, riesengroßen Marginalspalten, das ist natürlich alles Linkrauschen, der drauf ist. Vorsicht ist natürlich heutzutage bei Maskierung, ist heute relativ schwer, wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob es Link Detection, also Google aus JavaScript einen Link zusammenbaut, um eine Seite crawlen zu können, auch bedeutet, dass sie PageRank durchreichen. Da bin ich mir nicht so ganz
hundertprozentig
sicher. Habe ich eigentlich noch nicht ausgetestet. Also deswegen würde ich mal sagen, halbe Vorsicht, und wenn jemand Bock hat, kann man jemand da mal einen Test für machen. Nicht, dass die Leute, dass der Link ankommt, das wird schon genug getestet, also die Seite wird gecrawlt, aber wird denn wirklich
was
übergeben und vererbt? Weil wenn das nur gefunden wird, dann interessiert es mich ja relativ wenig. Aber wie gesagt, internes No-Follow auch immer für die Tonne. Und dann natürlich der Klassiker, intern sollten halt 200 sein, 404 natürlich korrigieren, 302 ja umgehend sind 301er, aber auch 301er intern irgendwann mal korrigieren, weil auch intern auf Weiterleitung ist halt weder für die Serverlast noch für die Ladezeit noch für den Nutzer irgendwie schön. Macht einfach Sinn ab und zu mal, muss man auch nicht täglich machen, aber so irgendwie zumindest einmal im Jahr sollte man mal seine ganzen internen Links wieder auf die echten Seiten umbiegen.
Ja.
Je nachdem, wie groß die Seite ist. Auch vielleicht öfter.
Klein, unter 10.000?
Genau, groß, über 10.000. Genau.
Nein, aber da kann man sich einfach selber sehr viel kaputt machen, wenn man es nicht so macht.
Exakt. Also, gute Artikel, bis auf die eine Ausnahme, wo wir eine andere Meinung haben. Er hat das Ganze natürlich im Artikel noch gezeigt, wie man das alles mit OnPage.org machen kann. Das heißt, da sind auch noch gleich die direkten Handlungen, wie klicken, wie ein Report erzeugen drin. Geht aber natürlich mit diversen anderen Tools auch die Aufgabenschritte. Nichtsdestotrotz macht so ein On-Page auch Spaß, weil man kann sich auch gleich abspeichern, hat dann mal gleich wieder. Also das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte jetzt mit diesen ganzen händisch definierten Filtern, die man dann aufbauen kann. Und wir arbeiten ja viel mit On-Page-Org, an der Stelle auch mal kleiner Disclosure. Und man kann das direkt als Reports anlegen und kann sich das dann einmal in der Woche oder einmal im Monat, je nachdem wie viel Zeit man hat, für den jeweiligen Kunden auch machen und hat halt auch immer feste Tasks, die auch immer passieren. Das ist mal ganz schön. Also wenn man morgens ins Büro kommen kann und das Tool sagt einem schon, dann die erste Stunde ist schon gerettet, bevor das Hirn anspringt, ist schon mal ganz nett.
Wäre jetzt halt zum Kaffee trinken.
Genau. Ansonsten haben wir noch gesehen auf
SEO.at.
Genau. Da gab es einen schönen Hinweis darauf, dass Google gemeint hat, man muss wenn man von HTTP auf HTTPS wechselt, jetzt nicht jeden einzelnen externen Link auf HTTPS umbiegen, weil durch die Weiterleitung kommt ja der Großteil an und wahrscheinlich ist
die Weiterleitung
da ist. Also das ist die große Geschichte, der sollte halt auch ordentlich da sein. Dann lohnt sich die Arbeit nicht. Damit gehe ich d'accord. Mit einer Ausnahme, da wo es für mich einfach ist, kann ich es trotzdem tun. Also so direkte Partner, also ist gerade in so Netzwerken, könnt ihr ja gerade hier im Verlagsbereich, man hat dann seine ganzen lustigen Properties unten im Footer. Da kann man auch sagen, komm, kannst du uns die alle mal austauschen. Beim nächsten Mal, wenn ihr den Footer in die Hand nimmt, dann kann man es auch gerade mit durchziehen. Genau. So alles, was so direkte Leute sind, mit denen man direkt im Geschäftskontakt steht und man weiß, es geht einfach, macht man es halt auch schlicht und ergreifend dann mal bei Gelegenheit. Aber es muss auch nicht sofort sein. Wichtiger ist, dass die Weiterleitung funktioniert.
Genau. Das ist so der Klassiker.
Genau. Ansonsten bei den Internetkapitänen hier nochmal ein schöner Hinweis zu dem Thema Google Analytics Umsätze, die ja dann das Problem haben, wenn du so im E-Commerce, wenn du mit so Zahlungsanbieter hast wie PayPal oder sonstiges, wo man einfach sofort im Warenkorb, genau, sofort. Im Warenkorbprozess erstmal auf die PayPal-Seite gleich mit mir zurückkommt, dann macht ja das Ding eine neue Session auf.
Richtig.
Und dann habe ich den ganzen Umsatz auf dem Direct-Einstieg PayPal hängen und nicht mehr beim SEO und mein ganzer Kram ist verhunzt. Etwas, was man bei Kunden relativ häufig sieht, weil es ja relativ verbreitet, dass sich Leute Analytics-Tag einbinden und dann immer reinschauen, aber sonst nichts machen.
Ich meine, PayPal würde halt nie wirklich Sales bei dir generieren, ne? Also es ist halt die Frage, wo man dann sagt, okay, wo ist qualitativ Traffic draufgekommen und wie konvertiert er halt einmal durch, wenn das dann von PayPal kommt. Ich meine, PayPal schickt dir da keine Kunden rüber, so nur im Redirect, wenn er dann eine neue Session aufmacht.
Exakt. Doof. Und da gibt es halt die Verweisausschlusslisten in Analytics und dann kannst du dir ganzen Domains erfassen und dann bleibt die Session da und die Kanalzuordnung ist wieder korrekt.
Aber da wahrscheinlich dann auch aufpassen, welche Referrer die mitgeben, ne? Weil die ändern die wahrscheinlich auch lustig durch.
Ja, aber das Hauptdomain ist schon PayPal. Okay. Das geht relativ trivial und da sind auch gleich die anderen Zahlungsanbieter mit drin in dem Artikel.
Wenn jetzt auf Facebook-Payment kommt und so, nein, Snapchat-Payment, keine
Ahnung. Aber ich zahle nur noch mit Periscope.
Nur noch mit Periscope.
Ich hatte heute immer meinen Geldschein vor dir Dins und sage, da, Bild hast du. Genau. Musst du selber ausdrucken.
Guck dir aus. Okay. Oder ich fax dir rüber.
Genau. Fantastisch. Ansonsten haben wir hier nochmal, habe ich jetzt zwei Stück, und zwar nochmal der Hinweis, es gibt jetzt endlich haareflang Fehlimplementierungsfehlermeldungen in den Google Search Konsole, formerly known as Webmaster Tools. Und auch das ist sehr gut, weil das ist ja in den On-Page-Tools per se nicht drin, weil die müssten ja
doppelt so viel
oder fünfmal so, je nachdem, wie viele Sprachen du halt hast, müssten immer die Gegenseite aufrufen und gucken, ist sie denn überhaupt da?
Richtig, und hat sie den richtigen Haare?
Und das machen die natürlich nicht. Google hat die Daten sowieso. Was lustig ist, ist teilweise, dass die nicht synchron laufen. Also wir haben es bei Kunden auch teilweise bekommen und da sind dann alle Fehlermeldungen nur in einem Land aufgeschlagen, die anderen haben dafür keine gekriegt. Also da muss man ein bisschen aufpassen,
ja gut, aber wenn man
dass schon man mal auch alle verifiziert hat.
Wenn man dort angezeigt bekommt, dass es eine potenzielle Fehlerquelle ist, dann muss man es einfach nochmal komplett überprüfen.
Genau. Das ist dann halt so. Genau. Aber zumindest kriegt man die Fehlermeldung jetzt und wie gesagt, ich glaube, die meisten Haareflang-Implementierungen sind fehlerhaft.
Hab ich so, viele auf jeden Fall.
Also habe ich so das Gefühl.
Große Baustelle.
So, und dann natürlich auf SEO Roundtable der Hinweis, Google hat gesagt, PDF-Links vererben PageRank, jetzt auch noch nicht
getestet. Seitdem wird gespammt und
es wird, genau, und jetzt werden halt
injected viele, und
exakt, genau. Nee, aber
hatte da denn das schöne Beispiel der Dani, oder?
Ja, ja.
Hinten hatte da schon ein schönes Beispiel.
Auf Facebook rausgehauen. Genau. Wobei man sagen muss, egal wie man es dreht und wendet, PDFs in SERPs sind per se scheiße. Weil erstens habt ihr meistens kein Analytics-Pixel drin, das heißt, ihr seht den Traffic gar nicht. Der Nutzer kann nirgendwo hinkommen. Er kann
schwer. Aber im Link-Building ist das
so. Aber jetzt natürlich. Also, PDFs auf Landingpage, der größte Scheiß, aber der neue Hit im Link-Building.
Ja, super.
Wir publizieren jetzt nur noch PDFs mit Linklisten.
Super.
Mache jetzt auch eine PDF-Sitemap nochmal, glaube ich, auf unserer Seite.
Nee, mit dem Hinweis halt runterladen und dann wieder auf einem neuen Server hochladen und dann mit neuer IP-Pop und so. Richtig geile Spammy-Backlinks.
Genau, und jetzt auch in euren ganzen Sachen, die ihr da so zu diesen lustigen Publikationsplattformen da wie Script und sonst was hochladet, immer guckt, dass da ordentliche Links drin sind. Ja. Ganz viele Links. Ja. Immer am Ende nochmal so meine Link-Partner.
Vielleicht kann man die sogar verkaufen.
Den Abschlusslide bei Präsentationen, weißt du, meine Präsentationspartner, also einen neuen Link-Partner, die man dann da verticken kann, wird ein neuer Scheiß.
Ja, definitiv.
Sehr geil, genau. Ansonsten noch der Hinweis, weil es durch Facebook hat mich sehr gefreut, dieser nette Mensch, wie auch immer hier, Ralf, bei mir hieß er Ralf Schulz, hat ja ein bisschen auch verschiedene Namen und verschiedene Firmen, SEO ProQuest. Also, dass wenn einfach Leute anfangen, andere SEOs anzuschreiben für 190 Euro Website-Optimierung, ist halt auch immer lustig. Also,
ich finde das halt irgendwie schade. Also für mich ja persönlich ist es halt jetzt irgendwie, du bist halt neu, ne? Und du hast Kundenkontakt und für mich braucht es dann schon eine Zeit, den Kunden erstmal wieder von dem ganzen Thema irgendwie zu überzeugen und ihm aufzuzeigen, dass es doch funktionieren kann, weil extrem viel verbrannte Erde hinterlassen wurde. Und das ist halt einfach so, was ist halt, also klar, dann nochmal unter SEOs, ne? Aber so Sachen gehen halt auch an Kunden raus und dann sind die halt blauäugig und irgendwie ohne Vorwissen und fangen sich dann sowas ein, ja? Und für die ist dann erstmal das Thema halt irgendwie extrem negativ besetzt und das ist sowas, klar, das gibt's schon die ganze Zeit, aber ich habe es jetzt die letzten 3 Monate irgendwie extremst so gemerkt im Kundengespräch oder im ersten Anbandeln von irgendwelchen Projekten und das ist halt einfach scheiße.
Ja, das ist fertig. Exakt. Wobei, wie gesagt, ich glaube, diesen Ralf Schulz wird es als ersten Mensch gar nicht geben.
Nee.
Ich glaube nicht. Aber das heißt, es ist halt einfach Spam-Scheiße. Das tut uns sehr weh, ja klar, bin ich bei dir. Genauso weh tun es aber auch lustige Agenturen, die es wirklich gibt und Scheiße bauen.
Klar. Dafür gibt es ja dann so Leute wie euch, die das zertifizieren dann im BDV.
BVDB.
BVDB.
Ja, genau. Also da geben wir uns auch Mühe, aber auch da ist so, man prüft halt die Vergangenheit. Also was anderes kannst du halt auch nicht machen.
Das ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Klar, aber ich meine, dass es halt irgendwie so einen Qualitätsmesspunkt geben muss oder gibt, das ist ja schon mal gut.
Ja, ansonsten, wie gesagt, gibt es ja auch die ganzen Konferenzorganisatoren, geht sich ja auch viel Mühe, da den richtigen Leuten den richtigen Raum zu geben. Also ich denke, was die SMX in den letzten 4 Jahren dazu getan hat, dass die Branche einfach erwachsener wirkt und auch anders wahrgenommen wird, ist schon ein großes Stück und ähnlich einen guten Job macht jetzt auch Oliver in Österreich und so. Also ist schon einiges mit dabei. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass wir gerade jetzt, wenn wir uns jetzt mal im Web bewegen und du triffst irgendwelche Leute, die durch die Blogger sind oder so, die hassen uns alle.
Ja, natürlich.
Das ist auch ganz klar, weil die werden von jedem Depp angeschrieben, wenn irgendwie mit planlosen Texten für irgendwie, dass sie gerne einen Link hätten. Ja. Du kriegst ja mittlerweile deine Kommentare zugespammt ohne Ende, wo die Leute reinschreiben, guck mal, deine Webseite rankt zu 18 Positionen auf, machst du nicht mal anderen auf schlechtem Englisch und so. Ja, und das in Massen. Ja. Also das ist ja unglaublich, was da mittlerweile einschlägt. Ich meine, es wird ja alles rausgefiltert, du siehst ja dann ja in deinem Spam-Ordner, aber wenn du reingehst, Spam-Kommentare riesengroß und hast du nur diese Scheiße drin. Ist ja, also früher, wie Jagra war, habe ich jetzt ja nur noch die SEO-Angebote in schlechtem Englisch in Massen und denke mir immer, oh Gott, kein Wunder, dass uns wirklich jeder da draußen hasst. Also das
nächste wird Snapchat-Marketing.
Snapchat,
ja. Nein, keine Ahnung. Nein, aber es ist tatsächlich irgendwie, dass die Leute immer dafür sorgen, dass man halt, oder dass es halt zu viele Leute gibt, die über so Sachen einfach auch das ganze Thema per se schlecht besetzen in bestimmten Bereichen. Also ich glaube, gerade Blogger, die haben nicht so viel Lust auf SEO. Das ganze Social Media ist ja auch viel schicker und Instagram und so, ne? Aber die müssen auch irgendwann ihre Hausaufgaben machen, aber SEO ist auf jeden Fall. Wobei, gestern lecker Mittagessen mit Max Moore von Bild.de, der auch ein paar Reiseblogger-Geschichten erzählt hat. Wenn man das richtig macht, so wie Max, dann hat man auch ein paar Blogger, die man dann überzeugt und dafür für das Thema begeistern kann. Das ist ausgeschlossen. Also das ist,
Ja, okay, aber wenn du aber auch mit einer Marke im Hintergrund auf Leute zugehst, ist es auch was anderes, als wenn du halt...
Ja, wobei ich glaube, ich weiß nicht, ob er das
neben... Aber ich würde halt Blogger-Outreach nicht über SEO-Agenturen versuchen abzuwickeln. Nee, ja, das sind die falschen
dafür. Das stimmt, ja.
Aber egal, wie viel Content-Marketing sie sagen, also ganz, ich kenne keine SEO-Agentur, die heißt wie Content. Also ganz im Ernst, wenn sich mit einem echten PL aus, oder von dem fallen immer die Fußnägel aus, wenn SEOs über Content-Marketing reden, das ist... Da ist Qualität,
Schuster, aber auch, bei deinen Leisten.
Ja, man sitzt halt auf den falschen Budgets auch. Ich meine, ja. die Content-Marketing-Budgets, die in SEO reingehen, sind halt auch ein Witz gegen was im Content-Marketing so. Ich sag nur Contentast.
Nein, Contentast, ja. Contentast. Dein Lieblingsbeispiel.
Genau, also das ist halt, man spielt da in einer ganz anderen Liga und man kann natürlich auch diese Qualität gar nicht gehen, die anderen gehen, weil auch die Budgets viel kleiner sind. Ja, also absolut, dass man kriegt, was man kauft und so. Ja. Pay Peanuts, you get SEOs halt. Genau, André. Dann sind wir eigentlich durch den
Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht, war das erste Mal irgendwie so begleiten.
Wobei wir sind nicht ganz fertig.
Ja, gut, du hast ja schon viel Gesprächsanteil gehabt und irgendwann werde ich ja dann jetzt auch gehen und dein neuer Gast wird kommen.
Genau.
Da schon mal die Brücke zu bauen.
Genau. Es haben auf jeden noch Fall ein paar Jobs zu vergeben.
Ja, es gibt noch Jobs, okay.
Genau, und zwar, wie immer, den zählen wir jetzt auch gleich vor, da können wir uns nämlich nachher komplett aufs Fokusthema konzentrieren. Und zwar Oliver Hauser, wir haben gerade von gesprochen, der Held und Macher der SEO.com unter OMX, sucht Verstärkung für Kongress, und zwar Online-Marketing und Produktmanager für die eben SEO.com und die OMX. Das Ding ist ja gewachsen, der Oliver hat ja per se auch ein ziemlich hohen Qualitätsanspruch, aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, als Speaker einen sehr hohen Betreuungsanspruch, wenn man da ist. Also ist man sehr, sehr angenehm. Und da braucht man das natürlich eine Menge Arbeit hinten dran und da braucht er Unterstützung. Und ich denke mir, bei so einem Projekt mit so viel Herzblut und Oliver ist so ein toller Mensch, wenn man irgendwie in der Ecke von Salzburg ist oder dahin ziehen will, sehr schöne Stadt, sollte man sich da tunlichst bewerben. Aber denk dran, es heißt SEO kommt, der sucht kein SEO.
Ja, ja.
Man sollte aber
Produktmanager,
genau, was exakt, genau, exakt, genau.
Also alles, auch Filmen vor Ort mit Periscope Manager.
Genau, das sowieso. Das ja, ich glaube, wir machen jetzt auch einen Periscope Slot auf der OMX. Ja. Wahrscheinlich muss auch sein, gell, also. Da nimmt sich alle nehmen sich gegen, weil nehmen sich mal, was passiert
eigentlich, wenn man sich gegenseitig
ausnimmt, gibt es dann so einen Periscope, so einen super Effekt dort?
Bestimmt.
Kann man das dann nicht kaputt machen?
Muss man austesten. Die Leute von Twitter werden sich bedanken.
Genau. Dann die Kollegen von SearchTech, die sitzen in München, die fantastische Pianka Zhang an der Stelle, kennst du?
Nein.
Oh, musst du nachholen. Und ganz, ganz, ganz tolle Kollegin.
Auf allen Kanälen erreichbar.
Auf allen Kanälen erreichbar, exakt, genau, nee, aber wir haben ja SearchTech, ist ja auch so ein DT-Medien, mit so genau kenne ich die Zugehörigkeit nicht, aber zumindest habe ich in der Zeit bei der Telekom mit ihr viel zusammengearbeitet. Sehr, sehr, sehr gute Kollegin, also und die Firma SearchTech sucht einen Technical SEO Manager, also jemand, der HTML auch korrekt buchstabieren kann und vielleicht auch XML und sich mit den ein oder anderen Programmiersprachen auskennt.
Also HTML richtig buchstabieren sollte als Anforderung dann auch in die Stellenausschreibung gemäß rein.
Genau, sollte rein, genau. Und das Ganze in München, tolles Team, ich kenne da einige Kollegen, kann ich auch wirklich wärmstens empfehlen, ich war wie gesagt bei den Kollegen sehr oft.
Ist ein absoluter, auch eine schöne Stadt.
Pro-Tipp, genau. Vor allem, wenn man als Berliner nach München kommt, also wenn man dann überlebt hat, dass die Taxifahrt vom Flughafen in die Stadt teurer war als sein Flug mit Air Berlin.
Ja, oder du fährst halt für 16,80 Euro eine Dreiviertelstunde durch die Pampa mit der Bahn. Geht auch.
Ja.
Aber man genau, kann auch Taxi
fahren. Auch Bock drauf.
Das ist auch richtig
mit Bock Koffer drauf. Und allem drum und dran. Ja, ich immer so richtig Bock drauf. In so einer ganz normalen S-Bahn, wo 1000 Leute über den Koffer fallen, das ist echt
der Wobei tatsächlich, wenn man dann in München am Flughafen ist, das ist dann im Vergleich zu Köln zum Beispiel, ja, da hat man dann irgendwo diese ganzen USB-Schnittstellen, wo man dann seine Smartphones laden kann und umsonst Kaffee und so. Also die lassen sich da dann schon das kosten. Also wenn man jetzt mit einer Germanwings...
Genau. Aber wie gesagt, man steigt dann aus, bist dann in München und ich finde es ja faszinierend, in dieser Stammstrecke, also kennst du diese S-Bahn, wo du auf der einen Seite aussteigst, an der Seite einsteigst. Und denkt man, das ist ja, warum ist das natürlich immer so? Macht irgendwie Sinn. Das ist ja total, total sinnvoll. Und die haben voll die Innovation, also für uns als Berliner, Straßenreinigung. Wow. Also weiß nicht, wann sie das erste. Geile Nummer. Also echt, hat was. Genau.
Nächster Job,
genau.
SEO-Consultant.
Bei XPost 360, da, die sitzen in Augsburg, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich denke schon. Und zwar ist es ja unser eigentlicher auch Podcast-Kollege hier, Kellermann?
Markus,
genau. Sorry, mein Hirn. Aber Markus, du hast ja schon seit 3 Monaten nicht mehr gesendet. Ich mache mir Sorgen, hoffentlich geht es bei dir noch gut. Aber... Geil.
Ja, also wenn er Nachwuchs bekommen hat, dann muss er jetzt Baby Talk.
Der kann nämlich hier Lizzie mit, dann machen wir mal hier Baby Talk. einer der wenigen Affiliates, den ich jetzt auch mal, also der sich im Affiliate auskennt und dem ich auch mal traue. Damit ist er, glaube ich, sehr unique in Deutschland für mich. Würde mich sehr freuen, wenn du mal wieder sendest. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Seine Unternehmen sucht Mitarbeiter, und zwar ein SEO-Consultant zur Festanstellung in Augsburg. Man ist auch also sozusagen für München gut zu erreichen, weil ist ja sozusagen der Parkplatz
für München. Kann man Bundesliga
lohnt sich gucken. Sehr, kann man definitiv empfehlen. Die Jungs von XPost machen gerade ein geiles Wachstum hin. Die Kollegen, die da drin sitzen und das Ganze machen, wissen auch, was sie da tun. Das heißt, sie haben das Wachstum auch im Griff. Ich glaube, es ist ein geiles Team und kann man sich definitiv mal anhören, und man sollte es wirklich in die engere Wahl nehmen. Das kann man wirklich tiefstem Herzen auch empfehlen. Und natürlich Mindshape, Sebastian Erlhofer,
Köln.
Suchen einen SEO-Manager mit Ausrichtung Content-Marketing. Wer Sebastian Erlhofer nicht kennt, der gehört ja auch zu den ruhigeren Leuten. Ich sage immer, Sebastian ist der Einzige, der in Deutschland wirklich ein Buch über SEO geschrieben hat, was ich auch wirklich gerne gelesen habe.
Viel zitiert und in meinen Abschlüssen.
Und es gibt es ja mittlerweile auch schon in der 1005. Auflage, glaube ich. Ist ja auch mittlerweile 5-mal so dick wie vorher. Und ein anderes muss man in der deutschen Sprache eigentlich auch nicht lesen. Also ich bin da immer hinlänglich begeistert von dem, was er da geschrieben hat.
Es geht ja nicht um die Masse, es geht ja um die Qualität.
Nein, deswegen, er hat es nämlich sehr schön strukturiert. Also es ist ein sehr gut strukturiertes Buch, dem man direkt an die Stellen springen kann, die man gerade braucht, sozusagen ein SEO-Nachschlagewerk. Deswegen
Eine Enzyklopädie
quasi.
Ich glaube, dieses Wort ist auch lange nicht mehr gefallen.
Das stimmt. Das ist das Wikipedia des SEOs.
Ja. Oh, es ist ja jetzt schon ein Ritterschlag, aber es ist vernünftig. Ist
gut. Vernünftig, auf jeden Fall. Und dementsprechend weiß der Mensch, was er tut.
Okay,
er macht definitiv. Genau, er ist keiner von den lauten Leuten draußen, die machen einen ordentlichen Job, einen guten Job, und dementsprechend kann man da auch sagen, wärmstens zu empfehlen. Ihr müsst allerdings Vollzeit arbeiten wollen, das heißt 40 Stunden.
Aber Köln als Standort ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Auf jeden Fall kann man sehr gut netzwerken, ja. Das ist absolut richtig. Und wie gesagt, lohnt sich an der Stelle sicherlich, sich da zu bewerben. Und Kölner Einzugsgebiet ist ja auch sehr groß. Kann man auch als Bonner ins Auge fassen.
Da kann man auch als Bonner. Aber in Bonn gibt es auch schöne Unternehmen, wo man als SEO arbeiten kann. Ich weiß aber nicht, ob die gerade suchen, aber... Die suchen immer.
Ich dachte, dafür muss man auf den Petersberg.
Nein.
Aber ich dachte, alle bei Bonn arbeiten entweder Gelb oder Magenta.
Nein. Es aber gibt da noch das Chefkoch Grün und dann gibt es noch das Sistrix Blau. Und also da gibt es ja schon.
Ich kenne nur das Hotel Kanzler. Das ist sehr schön. da hast du eine riesengroße Glastür an deiner Dusche, in der ein 2 Meter hoher Bundesadler eingraviert ist. Dachte ich schon. Na, klares Statement.
Ja.
Hotel Kanzler. Weißt du, was geht?
Also, Bonn ist auch schön und da ist man ja auch schnell.
Und der Griechen nicht sehr beliebt? Und der Griechen nicht sehr beliebt, aber ansonsten sehr gerne. Genau, cool. Dann sind wir jetzt auch durch.
Yes.
Cool, dann danke
vielen Dank für die Einladung, Jens.
Dass du hier warst überhaupt, war toll. Schön Salatessen gewesen. Hat Spaß gemacht.
Super. Nee, einfach mal Berlin aus einer anderen Ecke nochmal kennengelernt. Also wer die Möglichkeit hat, auch mal Steglitz angucken, ist nicht schlecht. Also sieht auf der Karte so weit weg aus, ist gut zu erreichen. Und der Jens arbeitet hier.
Genau, und immer ein Plätzchen frei. Und ab und zu können wir uns auch mal einen Entourage-Teil anschauen, macht auch immer Sinn.
Genau. Und er sucht ja auch immer Gäste für die Sendung, ob das jetzt dann vor Ort sein muss oder zugeschaltet. Aber macht Spaß auf jeden Fall.
Cool. Dann verabschiede ich mich hiermit.
Ja, vielen Dank. Du hast ja gleich noch einen Gast.
Genau.
Alles klar.
Danke. Cool.
Ciao.
Tschüss. So, hier sind wir also beim schon vorhin angekündigten zweiten Teil. Bevor wir da direkt in das Fokusthema einsteigen, habe ich jetzt gerade eben noch auf Facebook einen SEO-Job rausgeangelt, und zwar diesmal
einen SEO-Manager in Hannover bei Aufgesang Internetmarketing, dem guten Olaf Kopp, zum Glück nicht verwandt oder verschwägert mit dem gleichnamigen, aber sehr verwirrten Verlag. Dementsprechend durchaus auch eine Empfehlung, vor allem wenn man im Raum Hannover lebt. Macht das überhaupt jemand? Naja, egal. Also falls es sein sollte, einfach mal bewerben. So, jetzt aber zu unserem zweiten Gast, Peter Rieger. Hallo Peter.
Hallo Jens.
Schön, dass du so spontan Zeit gefunden hast, war ja gestern eine spontane Anfrage. Paar Worte zu dir. Wir kennen uns jetzt schon wirklich sehr lange, also auch schon bevor ich mich mit SEO auseinandergesetzt habe sozusagen.
Genau, ich habe vorhin mal kurz nachgedacht, das sind schon so an die 10 Jahre, glaube ich.
Ja, das kommt relativ gut hin.
Ja.
Genau, weil wir uns ja kennengelernt bei der T-Online, wo wir sozusagen uns damals mit den Kollegen Gedanken gemacht haben, wie man die ganzen Suchen dort weiterentwickeln kann. Und ihr wart sozusagen auf der Umsetzungsseite.
Genau.
Seid ihr auch immer noch.
Wir machen das immer noch gerne, genau.
Genau, ist ja auch ein sehr netter Job an der Stelle. Der hat auch wirklich viel Spaß gemacht. Und seit der Zeit bist du einfach immer mein Hauptansprechpartner, wenn es irgendwie um Suche geht.
Ja, ohne EO hinten dran, genau.
Genau, exakt. Und dementsprechend wollen wir da mal reingehen. Und zwar habe ich anders genommen eine Präsentation, die hatte ich auch dieses Jahr auf der SMX gehalten, um einfach mal so das Thema Suche vielleicht mal an SEOs zu tragen, weil ich festgestellt habe, das Wissen um das, wie eine Suche funktioniert, ist unter SEOs eher mäßig verbreitet. Dementsprechend schlägt die Google-Propaganda da auch immer gnadenlos zu und alles, was da gesagt wird, wird gnadenlos übernommen. Ich sage nur Hummingbird und Google ist jetzt semantisch und ja, das ist immer sehr traurig.
Lustig, dass auch Sie auf diesen Semantikzug irgendwie aufspringen mussten oder wollten. Hat sich eigentlich keiner gezwungen, aber klar, viele Suchanbieter hauen immer viel mit Semantik raus.
Exakt. Und deswegen haben wir gedacht, gehen wir da mal ein bisschen rein und sagen, was ist eigentlich Suche? Und das ist klassischerweise ein Information Retrieval System und das hat halt einfach das Thema, dass ich normalerweise Dokumente von unstrukturierter Natur habe, die ich durchsuche, um ein Informationsbedürfnis zu befriedigen. Und das Ganze natürlich auf Rechnersystem, wenn man das Ganze mal als Definition sehen möchte.
Würde ich unterschreiben.
Soweit sind wir noch einweitig, ist ja schön. Ja. Hauptthema ist natürlich Abbildung von Informationsbedürfnissen zu entsprechenden Inhalten. Und jetzt bin ich natürlich im Web nicht ganz unstrukturiert. Ich habe zumindest HTML, was so eine leichte Struktur vorgibt, aber das Große und Ganze, meiste vom HTML schmeißt man ja eigentlich weg.
Genau, und wenn man nicht gerade alles in Tables packt, um seine Strukturen zu halten, aber das ist, glaube ich, auch schon out.
Ja, das ist ja zum Großteil out, außer man findet mal irgendwelche Leichen. So, und aus diesem Ganzen, was man da dann sozusagen findet mit dem Rest, der sozusagen übrig bleibt, baue ich mir dann einen Index auf und dieser Index ist in der Regel auch invertiert. Das heißt, ich habe halt irgendwo so eine Tabelle, da steht halt mein Term drin, wie zum Beispiel Haus und hinten dran steht da notiert, in welchen Dokumenten-IDs der sozusagen vorkommt.
Genau.
Damit man das schön einfach gestort hat. Problematisch wird es schon, und das hat man bei Google ja lange Zeit nicht möglich, aber es, wenn man so einen Index sozusagen fein aufbaut und sagt, ich sage auch noch, an welcher Position ich das gefunden habe, dann wird es mit dem Storage-Schaltung gleich relativ groß. Weil dann muss ich dann doch wieder Term- und Dokumenten-ID einzeln abspeichern, inklusive der Position. Das heißt, ich habe halt, wo ich vorher eine Zeile hatte mit allen Dokumenten, habe ich jetzt halt ziemlich viele Zeilen plus nochmal mehrere Zeilen pro Dokument, da ich ja jede einzelne Position wegschreibe. Das hat Google früher nicht gemacht. Deswegen konnte man auch keine Near Operations machen, weil einfach die Daten nicht da waren. Die waren der wegnormalisiert.
Ja.
So, heutzutage geht das. Das heißt natürlich auch, dass in dem Moment der Index gleich einen Riesensprung in Größe gemacht hat.
Aber eben halt auch viel mehr Möglichkeiten bietet.
Exakt. Nur man muss einem klar sein, allein so eine einfache Funktion, dass ich NIR machen möchte, bedeutet direkt einen wesentlich höheren Speicherbedarf.
Ja.
Und das ist halt das, was, wenn Leute über Semantik reden, sich nicht klar machen, was das an Speicherbedarf hinten dran bedeuten würde. Wenn ich den Scheiß in den Index packen möchte.
Ja, auf jeden Fall.
Und deswegen finde ich dieses einfache Beispiel, das einfach sagt, okay, wir reden jetzt hier nicht von der Verdopplung, sondern es geht schon eher so, das skaliert immer so, ich sag mal ganz gerne, skaliert, also ich alle Intelligenz, die ich in den Index reinhaue, skaliert irgendwie gegen mich, weil ich habe immer gleich so Potentierung drin. Das ist immer.
Richtig, das geht immer gerne mal polynomisch bis exponentiell dann ab.
Exakt.
Wenn man neue Dimensionen der Information hinzufügen möchte.
Genau. Und wenn man dann noch die HTML-Elemente mitnehmen möchte, dass ich sage, okay, wenn etwas im Titel steht oder in der Überschrift, dann muss ich mir das auch noch wegstoren. Das geht zum Glück, wenn ich auch noch fein bin, relativ trivial, weil ich kann es einfach noch hinten dran schreiben, in welchem Element es ist. Da geht es noch mit dem Speichern, aber ich muss es trotzdem wegspeichern. Sonst kann ich es halt nicht benutzen.
Klar.
Exakt. Dann das Ganze, was auch immer ganz schön ist, ist das ganze Thema Boolsches Retrieval, und auch da sieht man relativ schön, also OR ist halt eigentlich die Vereinigungsmenge, nicht mathematisch. OR ist ja entweder das eine oder das andere, ist ja eher ein XOR, nämlich beides.
Also das umgangssprachliche, genau.
Das umgangssprachliche OR, und das sieht man auch sehr schön, wenn man das reinhaut. Das Schöne ist, diese OR-Abfragen, das umgangssprachliche OR oder auch die End-Abfragen sind natürlich, auch wenn man die Daten so abspeichert, wie wir gerade beschrieben haben, sind die sehr schnell zu beantworten. Das sieht man halt auch, dass Google mit solchen Sachen immer auch sehr schnell diese beantworten kann.
Ja.
Aber ich habe nur eine Menge. Ich habe keine Orga, ich habe keine Reihenfolge. Also die eine Bullshit-Retrieval kriege ich keine Reihenfolge gebacken.
Genau. Klassisches Information-Retrieval, da geht es halt nur um mengenmäßige Extraktion von Dokumenten, die halt auf eine bestimmte Anfrage passen.
Exakt. Und dann hat ja Karl netterweise uns uns im Sinne der Branche näher gebracht, dass es so etwas wie WDF-IDF oder TF-IDF gibt.
Ja.
Was ja eigentlich schon immer in Suchen drin war. Es hat halt bloß kein SEO gewusst. Peinlich genug. Und da ist ja eigentlich die Magie liegt ja eigentlich im IDF, weil das ganz Schöne ist, ich kann das halt wie immer bei statistischen Verfahren, ich kann die über alle Sprachen weglaufen lassen. Durchs IDF brauche ich mir keine Gedanken, um sprachenspezifische Stopwortlisten zu machen, weil ich IDFe die eigentlich immer Richtung Null und habe dann auch keine Probleme mehr damit, dass die irgendwie indexiert werden und mich beim Suchen behindern.
Genau. Also der IDF, das, aber deine Hörer wissen das durch Karl natürlich schon, was das bedeutet.
Genau, die inverse Dokumentenfrequenz, also ja. 1 geteilt durch die Anzahl der Dokumente, in dem der Term vorkommt, und halt in deinem deutschsprachigen Index hast du halt die, wäre dann halt 1 geteilt wahrscheinlich durch alle Dokumente in deinem Index, was dann ja doch relativ sich der Null annähert.
Ja.
Und dann ist auch egal, dass ein die 80.000 Mal im Dokument steht oder so, weil halt mal diesem fast Null ist dann am Ende immer noch ziemlich wenig.
Ziemlich nah dran, ja.
Exakt. Wir haben natürlich nur einen kleinen Nachteil bei IDF ist, wenn ich halt wirklich sehr ausgefallene Wörter benutze dann oder auch sogar nur einmal ein Dokument verwende, kann das natürlich einen extrem hohen IDF-Wert haben.
Ja.
Das ist dann immer so ein Problem. Das heißt, wenn man ausgefallene Wordings vor sich hin verwendet, sollte man sich manchmal nicht wundern, warum man dann dazu gerade gefunden wird. Falls es dann auch einer mal sucht. Natürlich.
Richtig. Ich erinnere mich noch an sozusagen meine erste SEO-Insight, die ich in meinem Leben erfahren hatte durch dich, war ja halt, dass T-Online damals halt einen ganz wesentlichen Begriff im Internet quasi komplett dominiert hat. Hier großklicken.
Ja, genau. Das war sehr schön. Exakt. Da hatten wir alles, was ging.
Ja.
Das nächste, was natürlich hinzukommt, ist die Geschichte, wenn ich mich im Internet bewege, kann ich mir natürlich als Strukturinformation den Linkgraf auswerten. Da kommt diese ganze PageRank-Geschichte mit rein, was natürlich einiges in Suche, was Internetsuchen betrifft, verändert hat. Und damit natürlich auch nochmal die gesonderte Bewertung von Linktexten, die ja man dem verlinkten Dokument zuordnet, anstatt dem Dokument, wo es draufsteht, sozusagen.
Ja.
Aber das ist nun wirklich zum Glück jedem SEO hinreichend bekannt, deswegen gehen wir da jetzt auch nicht näher drauf ein. Problem ist erst, oder andersrum angesagt, wenn wir es als Prozess betrachten, habe ich einen Anfrageprozess, und da muss ich das Gleiche machen wie eigentlich auch schon bei der Indexierung. Ich muss die Wörter identifizieren, das heißt, ich muss die gleiche Logik anwenden. Das heißt, wenn ich sage, ein Minus wird als Leerzeichen interpretiert, muss es bei der Eingabe genauso gehandelt werden, weil sonst kann ich Eingabe nicht auf Index matchen.
Richtig.
Und dann zerlege ich lustigerweise, mache ich eigentlich, und das ist das, was eine Suchmaschine eigentlich macht, die Anfrage ist eigentlich ein eigenes Dokument, Und danach berechne ich die Ähnlichkeit dieses Dokuments zu den Treffern. Also Suchmaschinen berechnen ja eigentlich Ähnlichkeiten und keine Relevanz.
Erstmal ja, richtig. Also im Sinne von Information Retrieval System suchen sie erstmal nach Ähnlichkeiten.
Genau, deswegen war es ja immer lustig, wenn früher da stand, ihr Treffer ist 98% relevant und das war eigentlich eher 98% ähnlich.
Genau.
Exakt. Und im Grunde genommen, wenn man sich so ein bisschen mathematisch vorstellt, geht man ja auch, sagt man eben, man betrachtet Ähnlichkeit, wie nah liegt ein Dokument in einem Vektorraum, Star Trek sprich, vom Winkel her zu meinem. Und diese Winkelgeschichte kommt eigentlich daher, damit man die Dokumentenlänge eliminiert. Weil beim Standard-Skalarprodukt ist natürlich ein langes Dokument gewinnt dann halt immer sehr stark gegen kurze Dokumente. Ja.
Das ist übrigens ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der halt sehr, sehr viele interne Suchen oder auch E-Commerce-Suchen verhaut. Wenn sich die Leute halt als Suchtechnologie eine Solar installieren von der Stange und einfach das Beispielschema so übernehmen, wie es halt ausgeliefert wird, da gibt es ein ganz wichtiges Attribut, das heißt Omit Norms, und das kann man auf True oder False setzen. Das heißt, ob für ein bestimmtes Feld bei der Ähnlichkeits- oder bei der Score-Berechnung die Länge mit bewertet wird oder nicht.
Ach krass.
Und das allein, wenn man das falsch macht, hat man halt seine Suche halt schon zu 50-60% wertlos gemacht.
Definitiv. Genau. Das nächste ist dann natürlich, und das ist das Schöne, es gibt ja immer diese, also früher, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, aber früher gab es ja immer diese Track-Konferenzen, Text-Retrieval-Konferenzen.
Ja.
Conferences, wo es immer darum geht, okay, wenn ich jetzt Ähnlichkeit berechne, wie stark muss ich jetzt noch verschiedene Faktoren reinmachen? Also auch das Cosinusmaß war ja nicht das Ende. Man hat dann festgestellt, ganz kurze Dokumente vertrauen Menschen nicht, also muss ich Länge ein bisschen wieder mit reinnehmen. Und dann kommen ja auch diese ganzen Sachen, da werden einfach nochmal irgendwie Sachen mal genommen, was aber mit den Dokumenten eigentlich nichts zu tun hat. Also gibt es verschiedenste Käse. Aber damit man einfach weiß, was ankommt oder nicht, hat man gesagt, okay, wir müssen Menschen einfach Aufgaben stellen lassen. Danach müssen die beurteilen, ob die Treffer relevant sind oder nicht, weil eigentlich kann es immer nur der Nutzer sagen. Und ich versuche ja hinten dran nachzubauen, was der Nutzer eigentlich möchte.
Ja.
Und da gab es so wissenschaftlich gesehen zwei Qualitätskriterien für Suchen, die ja auch jetzt in der SEO-Szene nicht so weit verbreitet sind oder man selten liest. Die erste ist natürlich die Precision, also sind die gefundenen Dokumente wirklich relevant für meine Suchanfrage? Und der zweite ist Recall. Das heißt, wurden eigentlich wirklich alle relevanten Dokumente zur Suchanfrage auch gefunden? Und das Problem an der Geschichte ist, es gibt wenig Möglichkeiten, beide gleichzeitig zu optimieren. Also wenn ich sage, ich möchte mehr relevante Dokumente finden, finde ich, also um einfach den Recall zu erhöhen, geht es immer zu Lasten der Precision, weil ich finde natürlich dann auch mehr Irrelevantes.
Genau, also sozusagen halt, wenn man das dann sozusagen Recall und Precision auf die Mengen betrachtet, hat man halt bei hohen Recall halt auch sehr viele False Positives. Das heißt, man schleift Dokumente mit durch, die eigentlich gar nicht relevant sind im Sinne des Informationsbedürfnisses. Oder wenn man halt zu sehr die Precision fixiert, hat man halt False Negatives. Das heißt, man schmeißt Dokumente oder Artikel aus der Ergebnismenge raus, die man eigentlich hätte haben wollen.
Exakt. Und da muss man immer versuchen, einen guten Mittelweg zu finden.
Ja.
Im Internet hat man selten ein Recall-Problem, außer bei sehr langen Suchanfragen. Hat man eher ein Precision-Problem. Was immer dazu führt, dass diese ganze Synonym-Diskussion immer, gerade die eben dann an so Beispielen, an so Einwort-Suchanfragen-Beispielen gezeigt worden ist, halt komplett für die Tonne ist, weil ich habe eigentlich kein Recall-Problem und Synonyme erhöhen den Recall,
ja,
gehend aber zulasten der Precision. Ich habe das Beispiel jetzt hier mal gezeigt mit einem Auto und Kfz, da habe ich halt komplett unterschiedliche Treffermengen in Google, da sieht man halt, da ist halt auch nichts mit Synonym. Hat auch einen sehr guten Grund, weil es klingt immer so als Beispiel, Auto und Kfz sind Synonym. Sind sie in der Konnotation, dass Menschen nicht, das sieht man, wenn man sich die AdWords zu den beiden Begriffen anschaut. Bei Kfz habe ich Versicherung und bei Auto habe ich natürlich Autoanbieter. Also Autoscout und mobile.de. Ja. Also man sieht hier, wir haben als Mensch einfach eine andere Intention. Deswegen ist so, Google macht mal Synonyme. Es macht eigentlich nicht so arg viel Sinn.
Darum unterscheidet der Sprachwissenschaftler ja eben nicht nur Syntax und Semantik, sondern halt auch noch die Pragmatik. Das heißt, wie wird Sprache eingesetzt, um eben auch Kontextinformationen etc. mit zu transportieren.
Exakt. Und Pragmatik finde ich sehr schön. macht sowieso immer Sinn irgendwie, diese Pragmatik.
Genau.
Exakt. Und dann haben wir natürlich weitere Probleme. Das sind Homonyme, das heißt Begriffe, die ja ein Begriff, der dummerweise viele Bedeutungen hat. Und da greift Google dann tief in die Trickkiste. Um hier, weil die weiß ja nicht, was der Mensch vorne dran will. Okay, wir wissen, es gibt mittlerweile Personalisierung. Das hilft natürlich auch, die Position für den einzelnen Mensch zu erhöhen. Nichtsdestotrotz könnte ja auch mal was anderes wollen. Das heißt, man muss schon eine Auswahl anbieten in diesen Fällen. Und da läuft Google dann relativ schön rein. Das sieht, glaube ich, am Beispiel von Orange, also der Farbe, gezeigt, wo Google dann relativ schön in den ersten Treffern gleich Farbe zeigt. Orange als Firma. Und natürlich die Frucht.
Genau.
Und zwar geht man da dann klassischerweise über ein Clustering drüber. Das heißt, man nimmt halt irgendwie einen Teil der Ergebnismenge, wie viel sie ziehen. Wahrscheinlich machen die das nicht über alle Dokumente, das wird wohl ein bisschen zu lange dauern. Aber sagen halt, okay, ich nehme halt die Treffer, die ich habe und gucke, welche, wenn ich die jetzt in diesen Vektorraum anordne, wo bilden sich Klumpen sozusagen?
Genau.
Und ziehe mir dann jeweils aus den Klumpenhaufen die ersten drei raus, also wenn es drei Klumpen sind, und danach jeweils den zweiten vom Klumpenhaufen und sortiere die in der Reihenfolge sozusagen an.
Genau, und dieses Clustering basiert eben auf dem Prinzip, dass man guckt, welche Worte kommen neben Orange am günstigsten mit einem nicht allzu hohen IDF noch in dem Dokument vor und kann dadurch halt relativ einfach Gruppen bilden. Weil über die Frucht Orange wird relativ selten im Zusammenhang mit Telekommunikation gesprochen.
Exakt. Und deswegen muss man aufpassen, wenn jetzt hier auch gerade ja durch die SEO-Szene seid holistisch, dass man die Idee, okay, wenn ich versuche, alle Themen abzubilden, schaffe ich es ja vielleicht, mich als Metadokument über alle zu setzen. Hehrer Anspruch. Wenn ich mich allerdings dabei etwas verschreibe, dann lande ich vielleicht im falschen Segment, weil ich dann doch zu nah an einem der Klumpen bin und bin dann auf einmal, obwohl ich ein E-Commercer bin, werde ich dann als Informationsportal einsortiert oder ähnliches. Ja. Das kann halt auch ganz schön schnell schief nach hinten losgehen, wenn man das probiert, abgesehen davon, dass ich jetzt nicht weiß, wie ich ein holistisches Dokument schreiben soll, was sowohl über Farbe, Frucht als auch die Firma geht. Spätestens bei der Firma wird es dann etwas schwer, vor allem wenn ich die Firma bin und will den Nutzer eigentlich irgendwie in so ein Telco-Thema reinbringen oder sowas.
Ich glaube, es ist immer eine ganz gute Strategie, nicht zu versuchen, Google zu verwirren.
Ja, das sollte man tunlichst lassen. Es ist halt nur eine arme Maschine.
Auch andere Maschinen nicht, aber
genau.
Tut's weh.
Dann haben wir das ganze Thema mit Entitäten, was ja auch gerade so relativ heiß diskutiert wird. Auch das ist ein spannendes Thema. Das braucht man eigentlich wirklich, wenn man dann mal irgendwie Semantik machen will. Aber auch das ist nicht so ganz trivial. Ich habe es an einem einfachen Satz gezeigt, den man mal indexieren kann. Welche Preise bekam Roman Herzog? Da habe ich jetzt als Entität Preis wie Dollar und Euro. Mhm. Ich habe Roman, das ist sowas, kann man sich ins Regal stellen. Das sind so Bücher. Und ich habe einen Herzog, der hat halt im Mittelalter irgendetwas beherrscht. Oder ich habe halt eben den Roman-Herzog, der eine Auszeichnung bekommen hat. Ja. Das ist nicht ganz trivial.
Das ist das Gegenteil von trivial.
Exakt.
Funktioniert es in der Regel ja auch nicht.
Oder mit lustigen Seiteneffekten.
Ja.
Und dann gibt es ja dieses berühmte Beispiel mit der Suchanfrage, wie heißt der Hauptdarsteller von Austin Powers, und sagt, da kann dann Google halt relativ schön die Frage erkennen, und da kommt genau das Problem. Ich müsste wie am Roman-Herzog-Beispiel erkannt haben, dass jetzt hier nicht der Roman und der Herzog gemeint ist, sondern eine Person. In dem Fall müsste ich auch noch wissen, Austin Powers ist ein Film. In diesem Film gibt es eine Person, die dummerweise auch noch Austin Powers heißt, und für die gibt es eine Entsprechung in der realen Welt.
Du zeigst genau das Problem der Entity Recognition auf. Du hast halt an jeder Ecke Henne-Ei-Probleme. Auf der einen Seite brauchst du halt sozusagen schon vorgefertigte Dictionaries, aus denen du halt ablesen kannst, dass halt bestimmte Wortzusammenhänge eine ganz spezifische Bedeutung haben, wie zum Beispiel Roman Herzog, Politiker, Bundespräsident etc. Und auf der anderen Seite möchtest du natürlich halt neue Identitäten erkennen, ist zum Beispiel Name benannt worden oder sonst irgendwas. Und du kannst halt eben, so ähnlich wie bei dem Precision Recall Problem, halt eben sozusagen entweder eine gewisse Zuverlässigkeit für ganz, ganz doll bekannte Sachen kriegen oder halt sehr viel Blödsinn bei Dingen, wenn du halt versuchst, neue Konzepte zu entdecken.
Exakt. Und deswegen, wenn man sich versuchen wollte, das alles in den Webindex hineinzubringen und dann auch noch den Webindex so für so eine Antwort sauber durchzulaufen, weil hier sind ja wirklich mehrere Entscheidungsstufen drin,
ja,
dann schaffe ich das nicht in den 0,2 Sekunden, die Google braucht, um eine Suchergebnisseite auszuliefern.
Nimmer.
Keine Chance. Deswegen haben sie ja dafür den Knowledge Graph, der ein ganz kleiner Ausschnitt von einem sehr kontrollierten Datenbestand ist. Und da kann ich natürlich sehr viel Magie anwenden.
Genau. Das ist das, was ich ja vorhin meinte. Wenn du halt dann sagst, ich reduziere mich jetzt halt erstmal auf eine Teilmenge sehr, sehr bekannter und Google weiß ja, was gesucht wird, also von daher auch sozusagen für ihr Publikum relevante Entitäten. Da kann ich dann natürlich viel effizienter die Sachen dann eben in der, mit wesentlich weniger Generalität machen.
Exakt. Deswegen gibt es halt auch Knowledge Graph auch nur zu ausgewählten Bereichen und nicht zu allem.
Genau.
Und der wird halt auch nicht, der wird auch relativ trivial getriggert, wenn ich das mal so sagen kann, kann man relativ schön in der Sprachsuche auch austesten. Auch da wird ja wild, was alles Google erkannt. Google versteht da auch keinen Scheiß, sondern triggert relativ einfach auf Triggerbegriffe. Sieht man ganz schön, es hat der lieben Thomas Mintlich an der Stelle sei mal gegrüßt, der hat mir das Beispiel gerade letztens erst erzählt, ich habe es auch gleich mal ausgetestet. Wenn man sagt, Wetter am Müggelsee, kriegt man keine Antwort. Wenn ich sage Wetter in Müggelsee, was ich ja nicht bin, ich bin ja am See, dann kriege ich dieses Wetter.
Ja, habe ich auch gelesen, ja.
Also
auch, wo wir schon bei Müggelsee sind, auch Google kocht mit Wasser.
Genau, exakt. Ja. Auch wenn es nicht aus Müggelsee kommt, aber definitiv. Also da sieht man, sie sind halt einfach sehr lustige, sie sind da nicht sonderlich weit und bei der konkreten Anfrage aktuell mit wie heißt der Hauptdarsteller von Austin Powers, kriegt man auch nicht mal Knowledge Graph angezeigt, weil einfach der nicht triggert.
Ja. Ja, du kennst ja letztendlich halt auch die Sachen, die wir damals bei der T-Online für Contextual Search gemacht haben, wo wir dann halt einfach die Suchanfrage gegen Whitelists im Arbeitsspeicher gematcht haben, um zu sehen, kommt da irgendwas mit Automobil drin vor, kommt da irgendwas mit News, mit Kultur, mit irgendwas drin vor, was halt sozusagen, wo die Telekom auch Angebote hatte und haben entsprechend dann um die Suchergebnisse halt eben noch bestimmte Module mit eingeblendet oder nicht.
Exakt, da haben wir uns ja auch viel Arbeit reingesteckt.
Ja.
Aber die Abdeckung ist dann schon überschaubar, wenn man so Sachen macht. Also,
klar.
Aber das wird dann natürlich auch da Quantität vor Qualität, wenn es kommt, soll es halt auch passen.
Absolut.
Und ich glaube, das ist der Anspruch, den dann Google an der Stelle auch fährt. Deswegen ist damit durchaus zu rechnen, dass sie da im Laufe der Zeit auch kontinuierlich besser werden. Was anderes wäre auch verwunderlich. Aber dass es auf dem Webindex angewendet wird, steht halt wirklich noch in den Sternen, weil es ist auch mit Motion-Gesetze und wie sich Rechner weiterentwickeln, brauchen wir dann noch länger, bis die Power zur Verfügung steht, die man dafür braucht.
Ja.
Sowohl an, weil so ein Index ist ja auch so eine Sache, die muss man ja irgendwie auch immer im RAM halten. Man kann ja nicht auf Platten auslagern, dann kann man nicht schnell antworten.
Ja, mit den SSDs ist jetzt schon einiges besser geworden und mit Caching-Strategien und sonst irgendwas, aber im Kern ist es natürlich so, man sollte alles im RAM halten.
Und gerade wenn man so noch so Entscheidungsbäume durchlaufen will, erst recht.
Ja.
Also Knowledge Graph muss definitiv irgendwo sehr schnell abgelegt sein, damit ich das hinkriege, ansonsten wird das nichts. Und das sieht man dann auch bei so Geschichten, dass wir auch sagen, okay, das Hauptproblem bei Suche ist ja einfach die Suchanfragen, wenn ich die als Dokument betrachte und Ähnlichkeiten vergleiche, sind die natürlich im Vergleich zu den Dokumenten, die ich im Index habe, scheiße kurz. Selbst wenn ich 5 Worte reinschreibe, sind es noch.
Ja.
Wo Google ja sagt, okay, versuchen auch so Sachen wie Ortsinformationen mit reinzubekommen, eben Personalisierung, Verhalten, Klicks, frühere Anfragen. Aber auch da sieht man, dass Google noch nicht so arg weit ist, wenn man so triviale Anfragen stellt, wie wann kommt der Bus, kriegt man halt auch nur Dokumente, wo genau das vorkommt, das Wort. Aber ich kriege nicht den Busfahrplan von meiner Bushaltestelle, die mir um die Ecke steht. Funktioniert übrigens besser, wenn ich sage, ich möchte von nach. Dann klappt das relativ gut, aber mit dem einfachen, wann kommt der Bus, wenn ich offensichtlich geortet bin,
genau, das ist halt wie die Sache, die du von dem Möbelsee gebracht hast. Die haben da halt relativ starre Templates, in die sie dann halt versuchen, die Suchanfrage zu matchen. Und wenn man halt eben von nach mit drin hat, dann ist das halt ein sehr starker Hint für Google, dass man halt in irgendeiner Weise einen Transportation Service haben möchte.
Exakt. Genau, und deswegen einfach da der dringende Hinweis. Was bei Google sehr nach Magie aussieht, ist in der Regel Clustering und Knowledge Graph ist ein Ding für sich, aber es gibt relativ keine Semantik in der Websuche.
Ja.
Kann man sozusagen einfach mal festhalten.
Kann man jetzt postulieren und ich denke mal auch noch für die nächsten 5 Jahre als sichere Annahme gelten lassen.
Erstmal so in den Raum stellen, genau. Wir dürfen uns ja gerne positiv überraschen. wenn sie es hinkriegen. Ja. Genau, dann freuen wir uns auch, aber im Moment ist das alles eher so PR-Geplubber. Ich glaube, mit dem Honeyberg wollten uns auch nur sagen, dass sie jetzt nie so rücken, was ja schon mal schön ist.
Ja.
Kommen wir aber mal zu dem Thema, und das ist sehr spannend, was ja für oder beziehungsweise traurig ist. Wir alle leben mit Google, wir alle wissen, wie jetzt trotz unserer ganzen kleinen Bashing, was jetzt nicht so ernst gemeint ist, weil die Suche von Google macht wirklich viel, viel Spaß. Ja. Und ist ein sehr smartes Stück Technologie. Umso trauriger ist, wenn man Webseiten, Websuchen benutzt, wo ich ja mal so ein paar lustige Beispiele rausgesucht habe. Also das allererstes scheint es eine Suchergebnisseite auszusehen zu lassen. Wie eine Suchergebnisseite ist heute immer noch ein massives Problem.
Mhm.
Dann ist natürlich auch so der Hang, ich bin es gewohnt, wenn ich ein Suchfeld habe, da reinzuschreiben, was ich möchte. Ich habe jetzt hier mal das am Beispiel von Lidl, die haben da eine schöne Suche. Diese Suche geht allerdings nur über den Shop, das seht ihr aber nicht, da steht Suche drin. Und wenn man halt nach Öffnungszeiten sucht und weil ich wissen will, wann der Lidl auf hat, dann sagt er mir halt, Öffnungszeiten gibt's nicht.
Richtig.
Ist irgendwie ein sehr blödes Ergebnis. Und das Problem ist sehr häufig, dass man einfach die Suche nur über einen eingegrenzten Bereich der Webseite und die Öffnungszeiten der Filialen sind natürlich auf der Webseite vorhanden.
Und
ist nicht hier, so, dass sie nicht da sind.
Hier gehen wir jetzt ja sozusagen rüber von der Websuche so langsam auf eine interne Suche, weil das ist natürlich eine interne Suche bei Lidl. Und Lidl erschließt sich seine Inhalte ja nicht so, wie sich Google die Inhalte von Lidl erschließt. Das heißt, es ist nicht davon auszugehen, dass Lidl jetzt irgendwo einen Crawler programmiert hat lassen und seine eigenen Webseiten crawlt, sondern die Seiten werden ja in irgendeiner Weise über ein Shop- oder CMS-System dort bereitgestellt und die Suche kann sich die Daten halt direkt aus dem Datenkern ziehen. Und da ist dann halt genau der Punkt, den du angesprochen hast, für die interne Suche im Lidl-Shopping-Angebot wurde halt eben nur das Produktsortiment indexiert. Und nicht die umgebenden Informationen, was weiß ich, wie AGBs, Öffnungszeiten, Zahlungsmethoden und hast du nicht gesehen.
Exakt. Kann man ja machen auch an der Stelle. Also ich meine, ist ja auch gar nicht verkehrt, so Shopsuche ermöglicht ja mehr, habe ich ja strukturiertere Daten als auf den Inhaltsseiten.
Kann man machen, ist aber halt, muss man auch ehrlich sagen, halt dann nicht mehr ganz einfach. Viele machen es sich bei der internen Suche noch immer ganz einfach und das ist traurig. Aber da musst du dann halt sowas machen wie eine föderierte Suche. Das heißt, du musst dann halt über verschiedene Datenräume suchen. Was weiß ich, meine allgemeinen Firmeninformationen, vielleicht allgemeine Produktinformationen und dann eben ganz genau über das Produktsortiment, was du halt in einem Online-Shop zum Verkauf anbieten möchtest. Und da kommst dann halt schon wieder neue Probleme rein. Wie gewichte ich die mit der Relevanz gegeneinander? Okay, bei einem Öffnungszeitenbeispiel ist es relativ trivial, weil Öffnungszeiten werden wahrscheinlich an kaum einem Käse mit dran stehen.
Ja, genau. Exakt, wobei man natürlich auch da sagen kann, ich springe mal ein bisschen vor, aber macht ja nichts, dann ist auch gut. Macht ja auch Sinn, so haben wir es ja mit euch auch immer gelöst, dass man sich halt einfach seine zumindest teilweise zu wichtigen Suchanfragen, zu denen die Systeme eher suboptimale Ergebnisse liefern, die Ergebnisse einfach sinnvoll vorgeneriert mit Inhalten. Also zum Beispiel, also ich habe das dann hinten auch am Beispiel von, hinten ist gut, ihr habt alle die Präsentation nicht, aber egal, an dem Beispiel von Home24, die, wenn ich nach Jobs suche, ich direkt in einen Dialog komme, der einfach getriggert wird aufgrund der Anfrage, dass Jobs drin war und bei Zalando ähnlich. Ich werde dann direkt, werde ich auf ihren Jobbereich getriggert sozusagen und krieg dafür dann etwas Schönes, was reinläuft. Etwas einfacher macht es Amazon. Das ist auch die Lösung, die wir am Anfang immer hatten, weil sie relativ schnell geht, dass man, wenn man Rücksendung sucht, kommt ihre ganz normale Ergebnisseite. Aber der allererste Treffer ist so ein Informationseintrag, der mich auf die Hinweis, was es denn über Rücksendekosten gibt und mir dann dafür gleich mehrere Deeplinks anbietet. Das ist ja das, was wir am Anfang auch gemacht haben, wenn wir gesagt haben, okay, wir schicken die Leute in der T-Online in die Websuche rein, wenn sie suchen. Aber wenn sie halt irgendetwas suchen wie Speedport einrichten oder so, hauen wir oben drüber die entsprechenden Service-Inhalte.
Genau.
Mit Deep Links. Weil sie natürlich
Product-Container.
Genau, damit wir halt bei solchen Suchen eingreifen können. Und welche das sind, kann man natürlich, wenn man seine Suchlogs regelmäßig anschaut, relativ schön identifizieren. Das ist eigentlich kein Hexenwerk, es ist eher Fleißarbeit.
Genau.
aber einfach zu machen. Also das ist sozusagen die Quick-and-Dirty-Lösung und die hilft in der Regel auch sofort weiter.
Ja. Also ich kenne auch Shops, die dann Pseudo-Produkte angelegt haben für Öffnungszeiten und Lieferbedingungen und sonst irgendwas. Aber das ist halt ein Problem, was halt viele interne Suchen mit sich bringen. Du kannst halt eben nur einen Datentopf angeben, in dem du suchst. Und beim Rest brauchst du halt irgendwie Programmierer-Know-how und Integrations-Know-how, was dann halt schnell mal schwierig wird bei vielen Firmen leider.
Ja, aber es ist auch sehr pragmatisch. Wenn ich so ein Pseudoprodukt anlege, was dann darauf kommt, dann habe ich ja dem Nutzer auch die Informationen gegeben, die er braucht. Also ist vielleicht nicht die schönste Darstellung, aber in dem Moment, wenn ich eine Rücksendung haben will und jemand sagt mir, wie es geht in seiner Suche,
bin ich erstmal dankbar.
Bin ich sehr dankbar. Das ist genau. Exakt. Dann haben wir natürlich das Extrembeispiel gefunden bei der Deutschen Bank. Wenn man da was sucht, gibt es die Ergebnisseite in einem Pop-up. Das ist natürlich auch Scheiß, wo man denkt, wer kommt denn auf sowas Verwirrtes?
Die Deutsche Bank.
Genau. Das ist etwas, was man natürlich tunlichst lassen sollte, vor allem in Zeit von Pop-up-Blockern. Den muss ich erstmal ausschalten, damit ich überhaupt auf diese Ergebnisseite kommen konnte. Ist halt ganz falsch. Und da dann auch wieder hässlichste Ergebnisseiten, also alles in schwarz. Man muss, glaube ich, auch nur die URL ist klickbar, erinnert mich an ganz alte Zeiten von uns. Ja. Also da ist so ziemlich alles falsch, also man so falsch
machen kann. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung, wo Sonja Quirnbach mal so eine Art Usability-Audit von Bankseiten gemacht hat. Ganz, ganz schlimm. Ich glaube, wir haben... Das muss schon fast absichtlich sein, wie schlecht sie ihre Inhalte erschließen lassen.
Exakt, da gibt es ja auch, ich glaube, bei der Sparkasse, die haben das dann ja so gelöst mit ihren zwei Feldern, die haben einmal eine Suche über ihre Produkte und einmal eine Suche über ihre Filialen mit zwei Suchfeldern, was natürlich auch usability-technisch der Tod ist, weil der Nutzer weiß nicht, welches er nehmen soll und er liest ja halt auch nicht, was da steht. Wenn er ein Feld findet, schreibt er halt einfach was rein. Und er wählt die Suche nicht aus. Also das ist auch immer die letzte Lösung, die man machen sollte, wenn man zwei verschiedene Datentöpfe hat.
Genau.
Also Usability-technisch wirklich schlecht. Und auch, wie gesagt, auch ein Spitzenbeispiel war, Continental. Da kann man, also die stellen Reifen her, aber eine Suche nach Winterreifen Golf bringt einfach kein Ergebnis, weil die suchen offensichtlich nur in ihren Produktbezeichnungen. Also ich hätte jetzt wissen müssen, das Ding heißt wahrscheinlich 153712A oder so. Dann hätte ich es auch gefunden. Ja. Das ist natürlich eine Suche, die einem Nutzer gar nicht hilft, weil wenn er das wüsste, würde er wahrscheinlich nicht suchen müssen, wenn er weiß, wie der Reifen von Continental reißt.
Ganz genau.
Also eine Suche, wo der nicht schon die Antwort wissen muss, ist halt per se für die Tonne.
Aber ist halt immer noch auch 2015 in ganz, ganz vielen Shops noch so, wenn du versuchst, Produktkategorie und Attributbezeichnung vermischt als Suchanfrage zu stellen, landest du leider sehr, sehr häufig noch auf Nulltrefferseiten.
Exakt, das ist auch sehr weit verbreitet. Na, natürlich auch eine schöne Sache, es gibt halt so klassische Hilfsmittel, die Leute, Nutzer auch von Google gewöhnt sind, ist natürlich Suggest. Da kann man natürlich auch vieles falsch machen, aber ein Klassiker damals mit dem Standardwörterbuch bei Musicload und der dann aus ABBA immer Abbau gemacht hat. Exakt. Also
oder Speedport zum Speedboot.
Genau, also da muss man aufpassen. Also so Suggest kann man halt nur aus dem eigenen Datenbestand generieren und die Standardwörterbücher, die oft Leute einen mitschicken, sollte man tunlichst verwenden, weil man schickt sonst Nutzer mit Suggest-Vorschlägen relativ schnell auf Nulltreffer-Seiten.
Ja.
So muss man sich schon ein bisschen Arbeit reinstecken, wenn man so eine Funktion haben will.
Definitiv, also gutes Suggest ist halt sozusagen wirklich so eine Art Königsdisziplin einer guten Site-Search, weil du halt eben auch dann bei den Suggest hast du ja sozusagen das gleiche Problem wie bei den Anfragen, es sind relativ wenig Worte und dafür dann ein vernünftiges Relevanzmodell zu finden, dass halt das wirklich halt auch relativ schnell kommt, was du denkst, dass der Nutzer suchen möchte und vielleicht sogar noch auf einem mobilen Endgerät mit relativ wenig Real Estate. Ist schon gar nicht so einfach.
Exakt.
Auch da ist Google sehr, sehr gut, muss man sagen.
Das stimmt. Und da sollte man auch nicht in Feature-Rittes ausarten, weil ich meine, eins haben wir ja auch gelernt an unserer Zeit, also ich, du immer noch, weil du machst ja immer noch, ist halt Geschwindigkeit ist halt absolut König.
Ja.
Wenn ich Suggest einbaue, wenn ich dann noch Produktbilder und Trefferanzahl mit eingebe und das Suggest wackelt dann langsam vor sich hin, dann ist es keine Hilfe, sondern irritierend. Also das heißt, wenn ich so Features einbaue, muss ich trotzdem testen, dass dieses Suggest fucking schnell ist, ansonsten ist es eher ein Anti-Feature als ein Feature.
Genau.
Genau. Und ansonsten natürlich interne Suche, immer sich mit den Suchlogs auseinandersetzen. Und da kann man auch so Sachen machen, weil hier bin ich ja wirklich oft in dem Thema, dass ich einen Recall hochschrauben muss, dass man Standard-Tippfehler direkt auf die richtige Schreibe weitergibt und erst nicht sagt, meinten Sie, sondern direkt weiterleitet, genau, wie Google es auch macht. Und ich kann natürlich auch direkt Synonyme einpflegen, weil ich oft das Problem habe, dass dann zu den Synonymen viel weniger Produkte gefunden werden. Was man tunlichst lassen sollte, sind Ohrverknüpfungen, um den Recall zu erhöhen, weil das führt dann, also es gab, hab hier ein Beispiel von Bonprix, das ist nicht mehr so, das war in dem Beispiel noch so, mittlerweile haben sie es geändert, die hatten klassischerweise Ohrverknüpft Suchanfragen, also da kam dann zu roten Seitenblusen, gab es halt dann jetzt Treffer mit Seitenblusen und rote Produkte,
ja,
aber es gab keine rote Seitenblusen, also ich hatte rote Shorts oder weiße Seitenblusen, beides war nicht das, was ich wollte. Das verwirrt den Nutzer auch wahnsinnig, weil es natürlich dann die Precision komplett in den Keller schießt. Das ist auch immer so eine Quick-and-Dirty-Lösung, die man sich wirklich sparen sollte. Weil
das Problem ist sozusagen fast noch tragischer, weil das ist halt häufig, holen sich ja heute schon Leute so Lucene, also das ist so eine suchtechnologiebasierte Suchmaschinenlösung für ihren lokalen Einsatz. Und da ist schlicht und ergreifend die Default-Einstellung für die als Suchoperator. Suchoperator Ohr. Und kein Mensch beschäftigt sich damit, wie man das Ding halt tatsächlich konfiguriert. Und dieses Ohr zieht sich dann halt durch den Lebenszyklus einer wirklich schlechten Seitensuche.
Ja, das ist richtig. Ja, das ist natürlich dann ärgerlich, aber okay, Default. Das ist wie Apache Default 302 macht. Diese Default-Einstellungen sind meistens irgendwie, weiß ich auch nicht,
welche. Kann man die Spreu vom Weizen trennen.
Exakt. Und dann noch ein kleiner Tipp in der Zeit, wo ich das gemacht habe. Man hat natürlich, wenn man seine Suchlogs durchgeht, hat man halt wahnsinnig viel in Daten und man hat jetzt natürlich nicht beliebig viel Zeit. Was sich da immer ganz gut gelohnt hat, ist, wenn man sich bei seinen SERPs, die SERP-CTR angeschaut hat zu den einzelnen Suchbegriffen und da gesagt, okay, was ist meine durchschnittliche CTR, die ich eigentlich auf meinen SERPs habe und welche Suchanfragen liegen drunter, haben aber relativ hohe Volumen und da kann ich mir dann die Suchergebnisseiten anschauen und sagen, stimmt eigentlich das, was ich da ausliefer, mit der Suchanfrage überein oder muss ich hier nachsteuern? Und so kommt man immer, also das ist halt so ein ewiger Kreislauf, aber so kommt man immer dazu, dass seine Suche kontinuierlich besser wird.
Genau.
Das, wie gesagt, ist halt Handarbeit. Aber jetzt gehen wir doch mal in die konkrete Umsetzung. Du hast ja hier auch einiges in die Shownotes als Themen geschrieben. Und hast vor allem hier schon mal gleich festgehalten, entgegen der Websuche, wo ich diese drei Anfragetypen Navigational, Information und Transaction habe, gibt's eigentlich in der internen Suche eine viel höhere Unterscheidung.
Genau, weil ich habe halt jetzt nicht jede von diesen 12 Anfragetypen ist für jeden Shop relevant. Aber du hattest ja eben schon dieses schöne Beispiel von Continental, Winterreifen Golf, was halt sozusagen eine Kompatibilitätssuche ist. Das hast du aber in vielen Sachen. Du möchtest eine Schutzhülle für dein iPhone haben, du möchtest einen Reserveakku oder einen Ersatzakku für dein bestimmtes Notebook haben. Und das stellt natürlich gewisse Anforderungen an die Bereitstellung der Daten für die Suche. Minimalvoraussetzung ist, du musst dieses Fakt erstmal überhaupt wissen. Und wenn du es weißt, du musst es richtig gewichten. Weil du möchtest natürlich nicht, wenn jemand Winterreifen Golf sucht, das irgendwie die Suche ermöglicht hat und wenn dann jemand einfach nur Golf sucht, dass dann halt auf den ersten zwei Ergebnisseiten immer nur Winterreifen sind. Weil wenn jemand nur nach dem Golf sucht, dann möchte er wahrscheinlich auch erstmal nur einen Golf sehen.
Exakt.
Das ist halt also gar nicht so trivial und es gibt halt eben, ja, dieses auch schon angesprochene Beispiel, wenn halt eben neben dem Brand auch andere Features halt noch mit als Suchkriterium übergeben werden, die Farbe einer Bluse, dann ist auch das gar nicht so trivial, weil wenn du die Produktbeschreibung durchliest, da steht halt selten dann Rot drin, da steht dann halt irgendwas von Bordeaux oder Karmesin oder weiß der Teufel was drin, wo man dann wieder bei den Synonymen auf Attributeebene ist.
Jupp.
Was man aber, dann aber nicht als Synonym über sozusagen den gesamten Korpus ziehen sollte, weil vielleicht macht es an anderen Stellen halt durchaus Sinn, Bordeaux und Karmesin nicht übereinander zu machen, wenn du zum Beispiel in deinem Shop sowohl Weine als auch Blusen hast.
Ja, das wäre gefährlich.
Ja.
Leuchtet mir ein.
Und wenn du das dann als ersetzendes Synonym machst, kriegst du dann plötzlich zwischen deinen ganzen Blusen auch noch Weine angezeigt.
Ja. Stimmt. Also je größer der Produktbestand oder je mehr generalistisch ich bin, desto komplexer wird das Problem.
Genau. Wichtig sind oder problematisch sind dann natürlich halt auch noch, wenn die Leute halt subjektive Attributzuschreibungen mit in die Suche übergeben, was weiß ich, bequeme Schuhe, billige Kameras etc. pp. Wie kann ich das vernünftig mit der Suche abfangen? Und auch hier sollte man nicht am Anfang gleich sagen, versuchen, alle Lebenslagen erstmal am grünen Tisch durchzuplanen, sondern das, was du schon mehrfach angesprochen hast, immer wieder regelmäßig in die eigenen Searchlogs reingucken, was wird tatsächlich gesucht, was wird tatsächlich aufgrund von Ausprägungen wie Nulltrefferseiten, also nicht gar nichts gefunden oder halt katastrophaler CTR, was deutet darauf hin, dass ich da noch nicht das Richtige habe? Und so kann man sich diesem Thema dann halt Schritt für Schritt nähern. Es gibt keine Suche, die von Anfang an optimal ist oder die auch optimal bleibt, weil regelmäßig ändert sich ja auch das Sortiment oder die Werteinschätzung der Nutzer. Also man muss halt immer dranbleiben.
Exakt. Aber dann hast du ja, fangen wir ja an, du hast ja oben auch noch mehr Beispiele gehabt. Also das Exact Search, das wäre jetzt eigentlich gewesen, wenn ich die Reifenart gekannt hätte. Also das wäre die jetzt
genau
total hinbekommen hätte.
Oder wenn du halt eben eine ISBN oder EAN-Nummer kennst. Erstaunlich viele Shops, selbst für Bücher ermöglichen es nicht, über eine ISBN-Nummer zu suchen. Obwohl sie intern das Ding kennen, natürlich.
Das ist natürlich ärgerlich. Ich schreibe mal hier bei Bastei Lübbe vorbeischauen, ob das da geht.
Genau. Wenn das ein Kunde ist, auf jeden Fall. Ganz wichtiger Punkt.
Zumindest bekannt.
Ja.
Dann hast du das Thema Product Type Search.
Genau. Das ist halt sozusagen, was man vielleicht halt auch Kategoriesuche bezeichnen möchte. Jemand möchte halt einfach einen Tisch sehen. Und das klingt jetzt halt erstmal trivial, weil Tisch wird wahrscheinlich bei allem, was Tisch ist, halt auch irgendwo mit drinne stehen. Aber wie präsentierst du die erste Suchergebnisseite, wenn jemand nach Tisch suchst? Zeigst du halt nur die Tische an, die die höchste Marge haben? Zeigst du halt die verschiedenen Arten von Tische an, die es im Sortiment gibt? Was weiß ich, Esstische, Beistelltische, Küchentische und was es noch so für Tische, Schreibtische, was es noch so alles gibt. Also wie stellst du halt da halt einen vernünftigen Einstieg in das Sortiment beiseite bereit, der halt dir als Shopbetreiber hilft, mit relativ wenigen Klicks jemanden zur Conversion zu führen und dem Nutzer aber auch zeigt, was gibt's denn da überhaupt? Was gibt's an überhaupt in der Breite an Produkten? Wie sind die einzelnen Sachen gestaffelt? Habe ich mehr ein preisgünstiges Angebot? Habe ich ein qualitativ hochwertiges Angebot? Und da muss ich dann halt sehr viel über die Relevanz arbeiten.
Das ist dann auch, glaube ich, ganz spannend, wenn man dann da auch mit Faceted Search arbeitet, dass man sich runtertrillen kann. Wobei ich mir vorstelle, so ganz trivial ist es gar nicht. Wenn ich jetzt Bartische, Wohnzimmertische, Esstische habe und ich suche nach Tisch, dann ist es ja nur ein Tile-String.
Ja, das ist gerade bei der deutschen Sprache eine sozusagen sehr wichtige Übung, dass man natürlich halt auch die Dekompositionen von zusammengesetzten Hauptwörtern in seiner Suche unterstützt. Sowohl wenn ich eine Anfrage entgegennehme, als auch wenn ich sozusagen mein Sortiment indexiere. Weil wenn jemand einen Tisch aus Glas sucht, soll er ja trotzdem Glastisch suchen.
Das stimmt. Exakt, wo wir dann auch bei der Featured Search waren.
Genau.
Genau. Semantic Search, also thematische Suche?
Das heißt, wenn ich halt, du hast ja vorhin halt auch, glaube ich, irgendwo schon Beispiel gehabt bei Home24, da suchen die Leute halt einen Stuhl fürs Wohnzimmer, einen Stuhl fürs Büro. Das heißt, du kriegst halt noch Hinweise über den Einsatzkontext des Produktes, das gesucht wird und das dann halt in der Regel halt auch auf einen spezialisierten Teil deines Sortiments führt. Und auch das solltest du in der Suche begreifen können, um halt eben nicht jemanden erstmal durch, wenn er den Schreibtisch sucht, erstmal durch 15 Ergebnisseiten mit Küchentischen blättern zu lassen, bis er dann irgendwann mal den ersten Schreibtisch findet, wenn er gesagt hat, Tisch fürs Büro.
Das ist geil. Ich hatte mal das Problem, das war lustig. Ich habe mal eine Waschmaschine gesucht mit einer Tiefe von 54 Zentimeter. Die sind, glaube ich, 56 Zentimeter. Ich habe aber eine mit 54, sonst ging die Tür nicht auf, weißt du?
Ja.
So. War ein fucking keinen Job zu finden. Du konntest nicht nach Tiefe suchen. Und du sagst, da Tiefe, bla bla, null Treffer. Wenn du dich versucht hast, über Facettet lang zu hangeln, es war nur die Breite facettiert, nicht die Tiefe.
Ja.
Ich habe es dann ganz stupide über Google hingekriegt. Weil es irgendwo in den Texten drin stand, der Produktbeschreibung. Bei irgendeinem netten Anbieter stand das netterweise im Text drin. Und ich habe dann auch die erste, die ich gefunden habe, gekauft, weil ich nach 2 Stunden in Shop rumzusuchen einfach frustriert war. Und gesagt, ist mir jetzt auch egal, was das für eine Kackmaschine ist. Hauptsache, sie passt rein.
Das ist ja oft das Drama, dass man halt zumindest bei Shops, die die Serbs nicht auf NoIndex gestellt haben, oft die Sachen günstiger über eine Google-Suche, gegebenenfalls noch mit einem Site, mit einer Site-Anfrage dazu besser findet.
Genau, oder wenn sie halt wirklich in der Suche nur über ihre Produktdaten gehen, die sie in der Datenbank haben, aber nicht über die Beschreibungstexte. In dem Fall stand es halt im Beschreibungstext drin. Mhm. Aber es war definitiv nicht als Attribut in ihrer Datenbanksuche offensichtlich drin. Zumindest weder bei Amazon noch eBay oder den anderen großen Shops, die es da so gibt. Dann hast du noch Relational Search.
Genau. Was weiß ich, du hast irgendwo beim bekannten Film gesehen, da war irgend so ein Frodo Beutlin mit drin. Du hast aber keine Ahnung, wie der Film heißt. Dann möchtest du trotzdem, wenn du Film mit Frodo Beutlin suchst, irgendein Ergebnis kriegen. Das heißt, du hast halt irgendetwas, was halt in Bezug zu dem Produkt hat, was du suchst. Und vielleicht auch einen öffentlich sehr bekannten Bezug. Aber trotzdem, geh mal in auf irgendein Bücherportal und such nach wichtigen Romanfiguren. Du wirst häufig keinen Treffer finden.
Ja, Autoren kriegst noch hin.
Aber Autoren, nicht, klar, bestimmt. Autoren noch. Aber Romanfiguren, die oft für viele Leute ein Einstieg sind oder irgendwelche Filmfiguren, wenn die nicht im Titel vorkommen. Deshalb heißt bei Batman-Filmen steht Batman auch immer mit im Namen drin, ne? Damit da keine Verwirrung vorkommen kann.
Das stimmt. Genau. Und bei genau. Die Kompatibilitätssuche, das war das vorhin, was wir schon hatten, von wegen Schutzhülle für iPhone 6.
Genau.
Oder dass ich dann nicht einfach alle Schutzhüllen finde.
Genau.
Genau. Dann hast du Slang Search.
Genau. Das heißt, in vielen Communities, wie zum Beispiel bei Leuten, die gern Fahrrad fahren, die suchen zum Beispiel Fixies. Die heißen offiziell halt irgendwie Fixed Gear Bicycles. Aber wenn da jemand nach einem Fixie sucht, dann sollte er eben auch genau sein Fahrrad finden. Und eben diese Slang-Begriffe sollten auch bekannt sein. Beziehungsweise bei Fahrradläden ist es wirklich sehr schwierig, weil manche Leute sprechen vom Bike, manche sprechen vom Bicycle, andere vom Rad. Wenn du einen Holländer dabei hast, dann sucht er halt noch nach einem Fietje oder wie das Ding heißt. Das heißt, auch diese umgangssprachlichen Begriffe oder Zielgruppenabkürzungen sollten in der Suche mit dem Produktkatalog abgeglichen werden.
Macht Sinn. Dann das Thema subjektive Suche.
Was ich vorhin schon gesagt hatte, es gibt halt tatsächlich viele Leute, die suchen dann halt mal, was weiß ich, einen eleganten Schuh, eine bequeme Hose oder eine billige Kamera. Das heißt, diese subjektive Wertzuschreibung, ob ein Schuh jetzt elegant ist oder nicht, ob eine Hose bequem ist oder nicht oder wann ist eine Kamera billig oder nicht, muss man sozusagen dann für den ganz speziellen Shop halt eben auch noch mitleisten, wenn das tatsächlich in den Suchlogs auftaucht, dass Leute diese subjektiven Wertzuschreibungen bei der Suche mitverwenden.
Definitiv. Implizit? Entschuldigung, Symptom habe ich weggelassen.
Genau, das ist halt hauptsächlich was, wenn du zum Beispiel Apothekenportale oder sowas, da suchen die Leute halt nach irgendwas gegen Schnupfen, gegen Husten, gegen einem Symptom. Wissen aber gar nicht, wie das Produkt, der Wirkstoff oder eigentlich das Medikament heißt. Wenn du in so einem Kontext unterwegs bist, solltest du auch sozusagen den Beipackzettel sozusagen mitindexieren, weil da halt bei den Indikationen dann halt auch die Symptome genannt sind.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist gerade im Medizinbereich so zwischen Fachsprache und Nutzersprache ein ziemlich großer Gap.
Richtig.
Dann implizit?
Implizite Suche ist halt, Leute kommen ja halt häufig nicht über die Hauptseite rein und geben dann halt ganz brav ihren Suchbegriff ein und handeln sich dann die Serp und die Facetten durch, bis sie halt ihr Ergebnis gefunden haben, sondern sie kommen vielleicht über irgendeine Landingpage aus einer Marketingmaßnahme auf die Seite rauf oder sie haben schon irgendwas gemacht auf der Seite und sind dann in irgendeinem Seitenkontext. Zum Beispiel bei Zalando hast du halt immer die Unterscheidung Damen, Herren, Kindermode. Mhm. Und wenn ich jetzt in Herrenmode drinstehe und einfach nur Hose neu eingebe als neuen Suchbegriff, erwarte ich dann halt eben auch, dass der Seitenkontext an die Suche mit übergeben wird. Und diese zusätzliche Kontextinformation, dass ich zum Beispiel jetzt als Nutzer vermeintlich ja in der Hosenabteilung bin, in der Herrenabteilung bin, dass ich dann eben auch nur Herrenhosen angezeigt bekomme.
Das
machen auch relativ viele Shops nicht ganz richtig, dass sie halt, wenn man halt irgendwie sozusagen dann halt einfach einen ganz neuen Suchbegriff eingibt, resetten sie alle Filter und sagen halt, ups, jetzt weiß ich gar nicht, was er will, ich fange mal ganz von vorne über das gesamte Sortiment an, was dann halt zu einer relativ unbefriedigenden Suchergebnisseite führt.
Das ist klar. Ich glaube, Amazon zieht die mit.
Ja.
Ich glaube, wenn ich da bin, bin ich immer schon voreingestellt und suche auch nur in dem Bereich.
Ja. Das richtig. Amazon macht das dann halt aber auch sichtbar, indem sie dann halt sozusagen vor dem Suchschlitz halt nochmal sozusagen so einen Bereichs-Pulldown haben.
Und du hast auch einen Such-Breadcrumb, also die ganzen Sachen sind drin. Du kannst dann die, wenn du eine Stufe oder zwei Stufen hoch willst, die Dinge auch einfach wegkicken mit so einem Kreuz.
Aber da muss man halt eben auch sagen, Amazon investiert halt eben auch richtig da rein, die Suche ständig weiterzuentwickeln. Und eben auch, die gucken sich halt auch ihre Search Analytics an.
Ich glaube, Amazon ist eigentlich auch Suche. Ich glaube, die Kategorien sind auch nur Search.
Ja, also, genau.
Das ist eigentlich Search. Also persönlich würde ich ja auch, wenn ich Shop bin, das für die Datenhaltung irgendwie mein System benutzen, aber einfach versuchen, das nach draußen mit Search, weil es doch irgendwie wesentlich flexibler ist als so diese harte Geschichte, wie sie sonst gemacht wird. Und man sieht halt, wie geil es ist, wenn man sich Amazon anschaut.
Absolut.
Genau, dann halt diese klassischen Non-Product-Searches, die wir gerade hatten, wie Versandkosten, Öffnungszeiten, Zahlarten, die man irgendwie gesondert behandeln muss.
Ja.
Und natürlich sprachliche Eingaben als ständiges Problemfeld.
Ist ein ständiges Problemfeld, ist im Moment halt sozusagen in den klassischen Online-Shops halt, glaube ich, noch nicht so dominant, wenn da Leute halt nach natürlich sprachigen Suchanfragen halt in ihren Search-Logs suchen, werden sie halt relativ wenig finden. Aber wenn das jetzt halt, wenn der Karl recht bekommt und wir demnächst alle unsere Handys einschlagen und nur noch mit der Sprachsuche hantieren, müssen sich da auch die Shops umschauen.
Definitiv. Und dann hast du ja festgehalten, und ich glaube, das ist so das Hauptthema. Und da ist, muss sagen, auch Deutschland, wenn man sich das mit US-Anbietern vergleicht, sehr, sehr weit hinten dran, dass eigentlich Suche etwas ist, was kaum oder wenig budgetiert ist, ja. Aber man aber große Budgets hat zur Conversion-Optimierung seiner ganzen Kategorieseiten etc., wobei der Nutzer halt nicht nur über die Kategorien zum Produkt findet, sondern eben auch über die Suche.
Häufig, ja.
Und da ist natürlich hinsichtlich ein gutes Suchergebnis der Einstieg in die Conversion und man kann da halt wirklich viel machen, wie wir es ja auch bei Dirty Online und den damaligen ganzen Produktsuchen relativ viel Zeit reingesteckt haben.
Also ich habe ja schon von einigen Shops halt auch mal in die Search Analytics reinschauen dürfen und im Schnitt ist die Conversion Rate bei nach einem Sucheinstieg 4 bis 10 Mal größer als bei einem anderen Einstieg in die Seite. Also Google Analytics unterscheidet ja immer Visits with Search und Visits without Search. Und wenn man da halt die Konversionsraten vergleicht, dann sind die halt deutlich höher bei Visits with Search.
Definitiv. Man muss ja auch sagen, eine Kategorisierung, jetzt kommt der alte Informationswissenschaftler durch, ist ja per se präkombiniert. Das heißt, ich muss als Nutzer lernen, wie die Sachen sortiert sind. Und eine Suche ist halt eben nicht präkoordiniert, sondern ich kann einfach loslegen. Und da muss man halt, dass man sinnvoll antwortet, Gehirnschmalz reinstecken. Aber wenn der Nutzer natürlich das findet, was er gesucht hat, und er hat ja Involvement, er sucht ja was bei mir,
ja,
dann sollte ich ihm halt auch ordentlich antworten. Und so in Analogie ist es so, ist bei vielen Suchen ist so, wenn ich mir einen Verkäufer hinten hinstelle, der die Sprache der Nutzer nicht spricht und dann halt die falschen Produkte nach vorne bringt, das findet man auch nicht toll.
Nee, und hilft in der Regel auch nicht, den Laden lange am Leben zu halten.
Genau, und das ist sehr, aber wie gesagt, Suche ist auch in Deutschland ein sehr wenig verbreitetes Gut. Ich meine, es gibt ja einige, die sich in dem Feld rumtreiben, so Factfinder oder ähnliche, aber die sind ja auch immer dermaßen überrannt, also wir sind gerade beim Kunden da dran und versuchen damit auch was zu tun, um dazu natürlich auch, man kann halt über Suche auch sehr, sehr schön automatisiert sinntragende Landingpages mit betonten Sinntragen, dass man geht mit Intelligenz ran und macht nicht Millionen davon, bitte sehr, bauen. Aber bei den entsprechenden Anbietern Ressourcen zu bekommen, ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Das ist genau das Problem. Es gibt sozusagen ja nicht nur uns als Suchanbieter, es gibt halt mit Factfinder, Epoch, Findologic und sonst irgendwie mehrere Suchanbieter, die halt technisch im Prinzip hinreichende Lösungen bieten. Aber du kannst dir halt auch einen 12-Zylinder-Motor im Garten stellen. Wenn den an nichts anschließt, hast du da wenig Freude mit.
Definitiv.
Und das ist halt eben gerade bei Factfinder ist ja sozusagen halt der Primus in Deutschland, was sozusagen E-Commerce-Suche angeht, ist die richtige Konfiguration des Systems halt nichts für schwache Nerven. Da braucht man halt einen Spezialisten dafür, den hast du in der Regel nicht in der Firma. Und da von Factfinder dann den Support zu bekommen und vor allen Dingen in dieser notwendigen tagtäglichen Begleitung, ist im Prinzip ein Ding der Unmöglichkeit.
Exakt, also es ist echt ein schönes System, aber so 98% Implementierung sind einfach kompletter Schrott. Die sehen immer schön aus, weil sie halt automatisch ihre Facetten an der Seite drin haben. Ja. Aber wenn man sich dann anschaut, was da rauskommt oder was dann passiert, wenn man, also es ist dann schon, man ist es jetzt besser, als wenn man einfach so Lucin ungebügelt drauf lässt.
Richtig.
Aber gut ist es trotzdem nicht.
Genau. Es ist halt sozusagen für den Shorthead, also sozusagen, was weiß ich, für die 5% wichtigsten Suchanfragen liefert es wirklich ganz gutes Zeugs aus. Und du hast halt eben 95% von Anfragevolumen von Sachen, die halt nicht so häufig gefragt werden, einzeln.
Genau. Und wie gesagt, das Thema, das hast du, was du gerade angesprochen hast, dass man sich anschaut, wie viele Leute sind eigentlich in der, allein schon das, wie viel meiner Besucher benutzen eigentlich meine Suche.
Ja.
Und da kann es auch sein, wenn es sehr wenig sind, ist vielleicht mein Suchfeld schon nicht erkennbar, weil Nutzer nutzen Suchen eigentlich sehr gerne. Also das ist ja schon mal nicht ein Indiz dafür, dass meine Kategorien gut sind, sondern eher, dass wahrscheinlich meine Suche schlecht ist. Ja. Aber einfach mal anschauen, wie viele Leute gehen eigentlich, während die auf meiner Seite sind, in die interne Suche und was machen die danach, ist eine ziemlich spannende Sache, die eigentlich in Standard-Reports nicht auftaucht.
Genau.
Also das ist die krasseste Sache, also das, aber ich glaube, das ist halt auch das, wie es bei meisten Menschen aussieht, ist doch mal, wo ich einen netten Anruf hatte von Kollegen aus Bonn, damals noch in der Telekom, die gerade ein Portal fertig gebaut hatten und die saßen im Meeting und haben mich irgendwie über die Telefonliste gefunden, weil bei mir auch Search noch mit dabei stand und haben lustigerweise bei mir aufgeschlagen und nicht beim Arne, wo sie ja richtig gewesen wären. Aber der hätte jetzt auch nicht helfen können und sagen, wir sitzen gerade hier, wollen morgen live gehen und wir gehen über unsere ganzen Screens, alles ist fertig, aber wir haben festgestellt, unsere Screens sehen ein Suchfeld vor, wir wissen aber jetzt nicht, was passieren soll, also das hinten dran kein System, können sie das schnell machen.
Großartig.
Sage ich, okay. Tolle Planung. Und so sehen die meisten Suchen aus, nach dem Motto, huch, was machen wir denn mit diesem Feld? Klemmen wir mal was dran?
Wir haben gerade ein Projekt bei einem relativ großen neuen Shoppingportal, was mit viel, viel Geld und auch gut aufgebaut worden ist. Alle richtig schick, so mit responsive und sieht toll aus, sowohl von dem Shop als auch auf die Produktdetailseiten. Alles richtig toll gemacht. Dann wurde das halt in der Beta-Phase für den Kunden live gestellt und der hat gesagt halt, aber was ist das denn für eine Suche? Das Ding können wir nicht live nehmen. Also das Go-Live verzögert sich jetzt wahrscheinlich um 2 Monate dadurch, dass halt die Suche nochmal nachgearbeitet werden muss, gründlich, weil da ist halt bis jetzt eben ja fast kein Gedanke reingesteckt worden. Und das ist ein extrem komplexer Shop.
Exakt. Es ist halt, also
es hat niemand
auf. Je komplexer, desto wichtiger ist, dass die Suche funktioniert.
Richtig, aber es ist halt eben so, das hat halt keiner auf dem Zettel, der so aus dem Marketing und aus dem Anforderungsmanagement kommt. Da denkt man über Wireframes, Flurpläne, Designs, Branding etc. pp. Über alles Mögliche nach. Aber über Suche nie.
Genau. Schlimmstenfalls sagt man dann, okay, dann nehme ich halt hier so eine Google Custom Search und schicke die Leute dann auf die Google SERP mit einer eingeschränkten Site Search rüber, auch schon in Massen gesehen. Da habe ich natürlich überhaupt keine Kontrolle mehr über das, was angezeigt wird. Also das ist definitiv die allerschlechteste Lösung, die man da machen kann.
Richtig.
Was sind jetzt so die notwendigen Voraussetzungen, damit ich irgendwie vernünftig an den Start gehen kann?
Also die wichtigste Voraussetzung ist erstmal, dass ich mich wirklich mit meinen Daten beschäftige. Das heißt, ich sollte mir überlegen, je nachdem, wie homogen oder heterogen mein Sortiment ist, dass ich halt halbwegs normalisiert meine Attribute verwalte, mir auch dabei schon überlege, wie wichtig sind die dafür, dass dieses Produkt findbar ist. Das bekannte Stichwort Findability. Nicht so etwas machen wie alles, was irgendwie halt auch gefunden werden sollte, in irgendein gemeinsames Feld rein zu redaktionieren, wo ich überhaupt nicht mehr steuern kann, wo dann halt irgendein Mischmasch aus Farben, Größen und sonstigen Keywords steht. Weil alles, was ich dann der Suche halt als ein strukturiertes Attribut anbieten kann, kann ich dann halt eben auch im Prinzip umsonst als Facette anbieten. Dann muss ich mir natürlich wieder Gedanken darüber machen, in welchem Kontext zeige ich welche Facetten an, aber damit habe ich erstmal die Voraussetzung geschaffen. Zu den Daten gehören dann halt eben auch so Sachen wie Synonyme. Wenn ich halt in meinem Shop Laptops, Notebooks und MacBooks verkaufe, möchten die Leute vielleicht halt trotzdem alles finden, wenn sie einen von diesen, na, bei MacBook nicht, aber wenn ich ein Notebook oder ein Laptop suche, möchte ich die gleiche SERP im Prinzip sehen. Und vielleicht noch ein MacBook mit drinne als Option. Aber wenn ich ein MacBook sehe, möchte ich keine Keti und Pleti Notebooks oder Laptops sehen.
Exakt. Und halt je mehr Metadaten, desto besser.
Absolut. Das sind selbst auch, da können auch selbst Metadaten sein, die vielleicht vordergründig gar nichts mit der Suche erstmal zu tun haben oder mit der ausgeführten Suche, wie zum Beispiel, was weiß ich, Veröffentlichungsdatum oder wie alt ist dieses Produkt, weil für die Relevanzsteuerung ist es oft wichtig zu sagen, ich möchte halt eben auch zum einen in meiner ersten Ergebnisseite halt bewährte Produkte, die Leute schon sehr lange kennen haben, aber eben auch ein paar neue Produkte mit einblenden, sodass die Leute halt auch auf neue Produkte im Rahmen von den Dingen, die sie schon kennen, aufmerksam werden können. Dafür brauche ich das Datum, seit wann dieses Produkt oder dieser Artikel in meinem Kontext verfügbar ist.
Exakt. Auch so kaufmännische Sachen wie Margen, Verkaufszahlen. Ja. Ich meine, die müssen ja nicht live rüber, das haben wir ja auch immer gesagt. Und wegen, dass uns die irgendwie einmal am Tag oder einmal in die Woche rüberdumpen, Hauptsache, sie sind erstmal da. Dann kann man.
Die packt man natürlich dann halt nicht mit sozusagen in das in die Lightbox, wenn ich rübergehe und bei diesem Produkt verdiene ich 40% oder sowas oder 400%. Aber es ist ganz wichtig für die Relevanzsteuerung, wie ich die Sachen ausspiele.
Genau, also ich meine, und da ist halt wichtig, dass man die halt irgendwie regelmäßig updated, aber also immer wenn wir mit der Idee gekommen sind, kam ja immer die Panik, oh Gott, mein SAP bricht dann zusammen, wenn wir die ständig abfragen. Ich so, das war ja auch nicht die Idee. aber grundsätzlich sollte man schauen, dass man an die Daten da irgendwie sauber rankommt.
Wohingegen, was ganz wichtig ist, was halt sozusagen in Sekunden abgedatet werden können, muss sind Bestände und wenn ich nicht keine digitalen Produkte habe und Preise, weil da komme ich natürlich gleich in rechtliche Probleme rein, wenn ich halt unterschiedliche Preise, was weiß ich, im Product Listing bei Google oder bei einem Preisvergleichsportal adressiere, als ich im Shop habe oder umgekehrt.
Exakt.
Da muss ich halt sozusagen fast sekundengenau meine Suche aktuell halten können. Bei allen anderen Sachen wie Margen etc. pp. Reicht sicherlich der nächtliche Update-Lauf.
Genau, was man da vielleicht mal ganz kurz kleiner Sidekick auch noch sagen kann, ich meine, ich weiß, es gibt für alles auch Spezialanbieter, aber jeder Anbieter bringt ja wiederum sein eigenes Modell mit, aber was wir ja auch viel mit Suche gemacht haben, waren auch einfach Suche einzubinden im System, einfach für so Themen wie verwandte Artikel, Recommendations, wenn man natürlich noch Nutzerströme mit dran machen kann, kann man die dafür auch verwenden.
Ja.
Ansonsten kann man es halt wieder nur an Ähnlichkeiten festmachen, aber das, grundsätzlich lässt sich das darüber abbilden. Man muss nicht einen neuen Dienstleister eigentlich organisieren. Genau wie das ganze Thema Feeding für PLAs, Idealo und die ganzen Preissuchmaschinen lässt sich darüber auch sehr schön machen, weil ich habe ja, suche intern meistens irgendwie so ein XML und kann das relativ einfach auf die entsprechenden Datenmodelle mappen und, wie wir es ja auch gemacht haben, noch mit Content anreichern, ja, den wir intern nicht verwendet haben, aber für die Preissuchmaschinen durchaus noch spannend sein können. Da gibt es ja auch teilweise Vorgaben, was noch mit drin sein muss, was man für intern gar nicht braucht.
Richtig.
Die man sich da relativ schnell zusammen machen kann. Also eine Suche ist ein sehr mächtiges Werkzeug und es ist immer schön, wenn Leute sagen, oh, ich habe mir da jetzt noch irgendwie, weiß ich was, mein Webanalyseanbieter Aconda macht mir auch noch Recommendations und so etwas und sage, ey, das kannst du eigentlich mit deinem Datenbestand aus deiner Suche viel besser, aber okay, mach's halt, wenn du denkst, du musst noch mehr Geld ausgeben.
Genau, du kennst das ja halt auch von der T-Online, das hast du damals ja sozusagen als Projekt mit initiiert, die sogenannten Themenseiten, wo halt eben sozusagen aus dem, was man sowieso schon in der Suche hatte, jetzt einfach nochmal sozusagen als pivotisierte Darstellung über die Verschlagwortung halt dann quasi redaktionelle Seiten entstanden sind. Die uns geholfen haben, sozusagen die internen Seiten und die einzelnen Artikel tatsächlich in eine starke interne und sinnvolle interne Linkstruktur einzubinden, die sich dynamisch gepflegt hat. Kein Mensch musste danach mehr irgendwie sich überlegen, wie verlinke ich irgendwelche Artikel mit irgendwelchen Seiten und Verteilerseiten, weil es alles automatisch aus der Suche tagesaktuell kommt. Und zu Zeiten des Wahlkampfs ist Frau Merkel dann eben als verwandtes Thema zu anderen Parteien, Wahlterminen etc. genannt. Und im Moment wird sie halt als relevantes, als verwandtes Thema mit Griechenland, Ukraine und anderen Themen gemacht. Und das zieht sich alles dynamisch halt einfach aus der Annotation der aktuellsten Artikel selbst zusammen.
Ja klar, wir haben aber auch den PLA-Feed für Google Shopping optimiert bei Gamesload, wo wir einfach gesagt haben, okay, es gibt ja noch mehrere optionale Felder für super Langbeschreibungen etc. Und da haben wir einfach die Spiele-Daten angereichert über die mit den Testberichten, die wir im T-Online-Spieleportal hatten, weil wir die ja auch aufeinander abgebildet haben und haben damit den PLA-Feed angereichert und solche Gags, also was auch da zu einer wirklich gesteigerten Performance geführt hat. Also so Sachen sind da schon relativ gut machbar.
Genau, und wenn man sich das anguckt, die Performance jetzt auch von den jetzt schon wieder neu gemachten Themenseiten bei T-Online, die halt ja auch gleichzeitig noch jedes Mal, wenn irgendeine Themenseite sich ändert, weil was Neues publiziert worden ist, gibt es gleich ein Update in der Google Sitemap, in der News Sitemap. Und dadurch kann T-Online ja halt auch immer noch bei Themen oft für mehrere Stunden halt Top-Plätze in der Newsbox claimen. Ja. Bis dann halt mal irgendwann bei einer FAZ und beim Spiegel und wie sie alle heißen, die Sachen endgültig mal durchverlinkt sind.
Exakt. Und dann hast du ja da unter wünschenswert noch ein paar Sachen zusammengetragen?
Genau, wünschenswert und auf jeden Fall ein absoluter Qualitätsboost ist, weil man halt als Anbieter der Suche halt auch noch Zugang zu den Nutzungsdaten hat, sprich also mindestens welche Keywords werden angefragt, wie häufig etc. Wenn man dann halt auch noch die Suchseiten CTR bekommt oder sogar halt auch noch Informationen über die tatsächlich erfolgten Konversionen, kann man natürlich als Suchanbieter eine wesentlich bessere Relevanzsteuerung zusammenstellen.
Genau wie diese Kontextdaten, richtig, wie Wetter ist natürlich eine schöne Sache bei Pullover im Winter oder so, Sommer dünner oder dicker oder whatever. Was ich aber ganz spannend finde, ist natürlich Abgleich mit den anderen Marketingmaßnahmen. Ja. Das kommt ja auch regelmäßig vor. Ich bewerbe irgendein Produkt sehr günstig. Das ist zwar dann der Preis live mit übernommen, weil es sichergestellt ist, aber es wird in der SERP nicht hervorgehoben, dass es das aktuelle Angebot ist.
Das ist so super ärgerlich an vielen Stellen, wo halt dann manchmal auch offline irgendwelche richtig guten Kampagnen gemacht werden mit viel Aufwand etc. pp. Wenn dann jemand halt auf den Shop raufkommt und das Produkt sucht und man keinem die Suche irgendwie sozusagen informiert hat darüber, dass jetzt halt eben ein ganz besonderes Produkt oder eine bestimmte Produktgruppe oder eine Marke im Fokus des Interesses steht, kann man das natürlich auch in der Suchergebnisseite nicht repräsentieren.
Exakt. Und das ist halt dann schon sehr ärgerlich. Ja. Dann natürlich die Klassiker, was ja viele nachsagen, einfach, naja, mein CMS hier, mein Magento Shop-System oder mein Typo hat ja eine Suche. Was interessiert mich der Kram?
Richtig. Fast alle Systeme, mit denen man heute Content im Web ausspielt, kommen natürlich mit einer eingebauten Suchfunktion vorbei, weil das halt eben auch auf der Einkäufer-Checkliste draufsteht, Suchfunktion, ja, Haken dran. Gut, aber das ist halt in der Regel halt wirklich nur sozusagen ja, der kleinste mögliche technische Aufwand, der da reingesteckt wird, um das Ganze überhaupt noch Suche nennen zu dürfen. Da wird in der Regel halt nur über eine kleine Auswahl von Textfeldern halt eine reine ASCII-Suche gemacht. Es ist rein Retrieval-orientiert. Das sieht man zum Beispiel ja sehr schon bei dem deutschen Banksystem, was du hattest gezeigt hattest. Die Treffer, die da angezeigt werden, du hast halt überhaupt kein Gefühl dafür, warum der Treffer auf der ersten und warum der Treffer auf der fünften Seite ist. Weil halt überhaupt kein Relevanzmodell hinterlegt werden kann. Häufig tatsächlich für Shops ein wichtiger Grund für eine externe Suche oder für eine ausgelagerte Suche ist die Last, die eine Suchfunktion auf dem System erzeugt. Sprich, spätestens wenn mein Shop richtig läuft, weil ich richtig Traffic draufgezogen habe und wenn die Leute dann anfangen zu suchen, kann das halt auch als integrierte Suche den Laden komplett den Shop komplett in die Knie ziehen.
Ja, vor allem, wenn man da mal so ein Index-Rebuild macht in der Hauptlastzeit, ja, ist dann auch unspaßig.
Richtig, richtig. Dann hast du eine relativ hohe Absprungrate in deinem Shop.
Ja, genau.
Und natürlich sind diese Basissysteme halt überhaupt nicht sozusagen darauf ausgerichtet, dir jetzt wirklich eine sinnvolle Statistik und Reporting über was in deiner Suche passiert, zu machen.
Exakt. So, und am Ende, wenn es geht, also eine sinnvolle Suche integrieren, aber wenn es geht, auch irgendjemand abstellen, der sich mit dem ganzen Kram auseinandersetzt, weil es ist halt doch nachsteuern und man muss die Daten halt doch schon als Mensch interpretieren und wissen, was man dann an seinem Relevanzmodell entsprechend ändern muss oder ob man wirklich so eine händische Box einführt zu der einen Suchanfrage, wo sonst einfach nur Käse kommt.
Genau, oder man muss sich halt eben auch überlegen, wann arbeite ich mit Synonymen? Du hast ja vorhin auch schon mal zum Beispiel dieses Beispiel gebracht mit Typos oder Vertippern, die manche Leute dann halt auch über Synonyme abbilden. Das ist allerdings oft auch kontraproduktiv, weil ein Typo oft auf ein ganz bestimmtes Produkt hinzielt. Und dann ist es manchmal sinnvoller, halt sozusagen nochmal sozusagen so ein Anfragewortfeld an ein Produkt ranzumachen, wo man halt dann sozusagen Schreibweisen mit kumuliert, die verwendet werden, wenn man dieses Produkt meint. Weil sich sonst die Sachen verschmieren mit Synonymen für andere Begriffe, was wir vorhin schon hatten, so in der Richtung wie plötzlich bei Rot dann halt auch Weine angezeigt werden, weil es dann auch ein gleiches Synonym mit Bordeaux gibt.
Das stimmt. So, jetzt haben wir relativ viel über Suche geredet. Das ist mal vielleicht spannend. Ich meine, wir kennen uns jetzt schon länger, aber für die Sachen, du selber bist ja auch Mitinhaber eines Unternehmens, was sich mit Suche beschäftigt. Sonst wärst du ja nicht ständig im Thema drin und wir hätten ja nie zusammengearbeitet.
Genau.
Exakt. Ihr seid im Großen und Ganzen aber technologieneutral aufgestellt.
Wir sind, ich will jetzt nicht sagen absolut technologieneutral. Wenn jemand sagt, mach mir halt eine programmierende Suche mit Assembler, würden wir auch sagen, danke, machen wir nicht. Aber
okay, das wäre auch
oder wir würden wahrscheinlich auch ablehnen, eine Suche mit einer MySQL-Datenbank abzubilden. Aber ansonsten schauen wir erstmal, was ist sozusagen die optimale Technologie für den bestimmten Anwendungsfall. Und wir schauen natürlich halt auch für den Fall, dass der Nutzer das möchte, dass die Sachen in seiner Umgebung laufen, was ist am passfähigsten für sein aktuelles Setup.
Genau, aber ihr habt selber noch so eine Art Middleware, die sich sozusagen drüber setzt und auch sozusagen statistische Auswertungen ermöglicht, aber auch die Abfragen von mehreren Indizes, um die eben zu föderieren.
Richtig, das ist sozusagen halt unser, wie nennt man das mal so schön, USP. Wir haben halt eine Middleware entwickelt, mit der man die Suchanfragen nicht nur technisch auf unterschiedliche Indizes verteilen kann, sondern wo man halt eben auch noch Business Rules hinterlegen kann, die dann halt je nachdem, wie der Kontext der Suchanfrage ist, die tatsächliche technische Ausführung der Suche auch noch modifizieren können. was weiß ich, dass man zu bestimmten Tageszeiten halt eher versucht, günstige Angebote nach vorne zu bringen und zu einer anderen Tageszeit halt eher die exklusiven Angebote nach vorne bringt. Dass man in Abhängigkeit von der Jahreszeit halt eben bei Pullover halt eher Winterpullover oder T-Shirts nach vorne bringt. Das lässt sich halt eben alles mit dieser Middleware noch zusätzlich einbringen, indem man halt die Anfrage, die sozusagen roh aus dem Shop kommt, halt eben noch anreichert und transformiert, dadurch, dass man Kontextinformationen mit einbaut oder ganz einfacher Fall halt mit einer IP-Lokalisierung oder einer anderen Browser-Lokalisierung, dass man dann halt eben auch noch sagt, gibt es irgendeinen regionalen Bezug, den ich halt auch noch jetzt in das Suchergebnis mit einbringen kann. Bei einem Nachrichtenportal zum Beispiel sinnvoll.
Absolut, absolut. Und ihr plant auch eine Standard-Such-API, das heißt, ihr werdet sozusagen, geht Richtung Cloud-Anbieter.
Genau. Genau, wir haben uns jetzt halt gesagt, wir haben jetzt halt insgesamt so 10 Jahre Erfahrung mit dem ganzen Thema Suche. Auch wenn halt aus vielen der vorgenannten Gründe jetzt klar ist, dass halt Suche doch auch immer einen sehr, sehr stark individuellen Faktor hat, gibt es halt viele Dinge, die man halt von Anfang an eher richtig oder eher falsch machen kann. Und wir trauen uns zu, dass wir jetzt halt viele Sachen eher richtig machen können und wollen das deshalb jetzt auch sozusagen zu einer Art Cloud-Dienst zur Verfügung stellen. Erstmal für WordPress und Typo3-basierte CMS-Geschichten oder halt für Magento-basierte Shop-Systeme. Und ja, wenn das jetzt alles so weiterläuft, wie es laufen soll, denke ich mal, dass wir damit im September an den Start gehen werden.
Genau, frei nach dem Motto, alles ist besser als die Standardlösung.
Richtig.
Und weiter verbessern kann man es dann immer noch.
Richtig. Das ist halt tatsächlich auch relativ flexibel, auch wenn man es dann möchte, im Detail steuerbares System, obwohl es halt sozusagen von der Stange kommt. Das heißt, man hat dann noch trotzdem noch sehr viele Einflussmöglichkeiten, wenn man es dann möchte und kann. Aber erstmal ist es halt, denke ich mal, eine ganz gute Ablösung einer Standardsuche, die halt wirklich außer Retrieval gar nichts kann.
Exakt, dann hast du noch so Sachen drin in eurer Statistik für sowas wie No-Show, also Sachen, die nie angezeigt werden.
Genau, das ist auch so eine Idee, die wir jetzt halt gerade dabei sind, technisch umzusetzen. Das heißt, im Prinzip sagt die Statistik jetzt ja halt immer, was ist angefragt worden, wie ist die CTR auf einer bestimmten SERP, etc. pp. Aber es wird nie aufgelöst auf die Produkte, die tatsächlich in einer SERP angezeigt werden. Ich kann mich andersrum vielleicht wieder vom Produkt halt gucken, wie viel Traffic ist über eine Suche raufgekommen oder nicht. Aber sozusagen, dass ich jetzt wirklich mal angucken kann, gibt es in meinem Sortiment Produkte oder gar ganze Produktgruppen, die nie sozusagen das Licht der SERP gesehen haben oder die nie einen Klick abbekommen haben, sagt einem zurzeit noch keine Suche sozusagen standardmäßig. Und wir denken, das ist halt auch eine ganz interessante Information. Dass zum Beispiel, wenn jemand halt ein Produkt neu in sein Sortiment aufgenommen hat und das nach 2 Monaten immer noch nicht ein einziges Mal das Glück hatte, in der SERP angezeigt zu werden, dann sollte das halt eigentlich ein Shopbetreiber auch wissen.
Ja, das wäre durchaus spannend.
Ob er das dann wieder auslistet oder ob er sich einfach mal überlegt, dann halt, ach, dann mache ich mal Marketing dafür oder sowas. Das ist dann die andere Frage, die wollen wir nicht entscheiden. Aber wir wollen zumindest den Hinweis geben, du hast da einzelne Produkte oder gar Gruppen von Produkte, die halt ja nie das Licht der SERP sehen.
Ja, kann spannend sein und erhellen, definitiv. Cool. Ansonsten geht ihr natürlich auch weiter, alles, was so in den Standardbereichen passiert, also was geht, wo geht Solr hin mit Solr-Suggester und
Und
ähnlichem.
was macht Elasticsearch? Genau, das sind sozusagen die beiden wichtigsten Technologien, mit denen wir zurzeit Suchen bauen. Du kennst ja auch noch die alten Zeiten, wo man halt dann noch irgendwelche so alte proprietäre Ungetüme wie eine Fast ESP oder sowas hatte. Die sind jetzt ja alle vom Markt weggekauft worden von irgendwelchen großen Firmen. Auch das
Ja,
Entdecker
und dann auch eingestampft,
und dann
also.
eben auch eingestampft worden. Das heißt, im Moment gibt es halt eben neben den spezialisierten Suchanbietern wie FactFinder etc. für den Bereich E-Commerce halt eben hauptsächlich Elasticsearch oder Solr als Backend Engines für die Suchen, aber um die drumherum muss man halt eben noch einiges basteln. Aber die entwickeln halt eben auch neue Features und im Moment ist halt gerade der Suggester sehr interessant geworden, weil der jetzt halt Dinge, die man früher relativ aufwendig nochmal dran programmieren musste, halt out of the box kann aus dem gleichen Index und damit halt auch operativ halt viele Vorteile bietet. Das heißt, man kann dann auch im Suggest wesentlich schneller auf kleinere Änderungen im Sortiment halt reagieren und in der Nutzung, als es bisher möglich ist.
Cool. Das ist schön. Ist ja spannend. Also das würde ich sagen, sind wir auch ziemlich am Ende angekommen. Ich glaube, hier kommt nichts mehr, gell? Nee, bin fertig, sind durch. Fantastisch. Geschafft. Sind ja auch erst bei 1:30.
Ach so, na gut.
So, wir haben eine Stunde noch vorne.
Teil, den hatte ich ja nicht.
Wir beide sind auf 1:30. Die Zuhörer haben dann 2:30, weil wir hatten eine Stunde schon vorher wild geplubbert. Zeit
vergeht wie im Fluge, wenn ich mit dir spreche.
Exakt. Ich habe ja gesagt, wir können es einfach, wem es zu lang ist, auf doppelte Geschwindigkeit. Ich rede ja zum Glück
langsam.
Dann klappt das schon. Cool. Nee, ich glaube, dann hoffe ich, dass man hier so einiges mitgenommen hat. Also erstens, es ist nicht bei allem ist Semantik drin, nur weil es Google draufschreibt. Und interne Suche ist ein wichtiger Conversion-Treiber. Es lohnt sich da mal drüber nachzudenken. Gerade wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Ich glaube, die Einzigen, die da ab und zu mal was publizieren, sind die Kollegen von Conversion Kraft WebArt. Sie haben mal 1-2 Artikel in ihren ganzen Artikeln drin, die auch mit sich mal mit wie war nicht eine sinnvolle SERP auseinandersetzen. Gab, jetzt rein aus der
es
Conversion.
Es gab einmal bei Sucher, da gab es einen Artikel, da habe ich mich sehr drauf gefreut, aber das war dann auch, naja, okay, zwangsläufig halt eben noch sehr, sehr basic. Aber es wurde zumindest mal erwähnt, dass das Thema halt auch im Online-Marketing-Umfeld relevant sein könnte, ja.
Exakt. Und wenn man dann ansieht, gab ja letztens hier diese Studie raus, wie hoch die Conversion Rate bei Amazon ist für Kunden. Ich glaube, das war bei weit über 10% und bei natürlich Prime-Kunden war sie dann exorbitant hoch. Da sieht man einfach, was geht. Und Amazon ist halt, ich meine, die meisten Leute tippen oben was rein. Also da trickelt es. Also ich habe mich da, weiß ich nicht, bestimmt schon seit 2 Jahren nicht mehr durch ihre Navigation gehangelt. Da sieht man halt, dass Suche halt wirklich der Haupttreiber ist.
Aber
man sieht
auch,
wie groß ihr Suchfeld
ist. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, das ist relativ neu bei Amazon. Amazon hat jetzt halt auch die SERP-Struktur abhängig von der Produktkategorie, in der du bist. Das heißt, wenn du nach einem Produkt suchst, dann werden dir jetzt ja in der Suggest halt verschiedene Kategorien, in denen du das Produkt suchen könntest, vorgeschlagen. Und je nach Kategorie, die du auswählst, unterscheidet sich teilweise halt die Struktur der SERP, die dir angeboten wird. Ob das Grid größer oder kleiner ist oder ob eine Listdarstellung angeboten wird, je nachdem, wie spezifikations- oder visuell getrieben das Produkt ist, das dort in der Kategorie gesucht wird. Und auch sowas kann man natürlich mit einer Mittelwert darstellen.
Das stimmt. Das stimmt. Nee, aber das ist definitiv etwas, über das man sich einfach mal klar soll. Irgendwie Deutschland ist ja sehr kategorienverliebt. Es sind halt auch alle so obrigkeitshörig, deswegen werden wir so präkombinierte Sachen, wenn wir sie bauen. Und es ist ja auch sehr ingenieurshaft, etwas von oben nach unten zu planen. Aber Suche ist halt einfach ein wirklich wichtiger Treiber. Und man sieht allein schon die kolossale Größe des Suchfelds bei Amazon. Wenn man das mal vergleicht mit deutschen Shops, dann ist hat es doch wesentlich weniger Real Estate in der Regel.
Ja. Wobei Adidas hat jetzt eine lustige neue Suchbox. Sieht erst ganz klein aus und du denkst, wie soll ich denn da was eingeben? Aber wenn du draufklickst, geht ein riesiges Teil über die ganze Bildschirmbreite auf und du kannst dich halt richtig schön austoben.
Ich habe schon lange keine Schuhe mehr bei Adidas gesucht.
Ja, ich auch nicht, aber ich gucke mir halt die Suchen von größeren Portalen regelmäßig mal an. Und das war mir halt jetzt aufgefallen, das fand ich sehr süß.
Stimmt, das ist oben nur so eine kleine Lupe sogar nur und dann geht so ein Dings auf. Ja, ich sehe es. Genau, wonach suchst du, steht sogar da.
Wie nett. Ja.
Wie nett. Aber das kleine Suchfeld muss man erstmal finden.
Das muss man erstmal finden. Aber dann wird man belohnt.
Das ist klar, genau, cool. Nee, also in diesem Sinne.
Ja.
Freut mich, dass wir uns mal so ausführlich über das Thema Suche, das hatte ich hier schon sehr lange auf meiner Longlist stehen, wollte es mal abarbeiten, weil es ja schon so ein Steckenpferd, wenn man da aus der Ecke rauskommt, das mal wirklich umfassend zu behandeln.
Ja, ich danke dir für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht, mit dir mal 1,5 Stunden ungestört zu schwätzen.
Genau, und diesmal sogar ohne Bier.
Richtig, wir können es noch.
Genau, wir kriegen es noch hin. So, ansonsten freue ich mich natürlich auf Kommentare auch dazu, wie ihr es findet, dass wir mal so einen Themenausflug gemacht haben. Wobei ich hätte auch gemacht, wenn ihr gesagt hättet, ihr wollt nicht hören, weil er mir einfach wichtig ist. Das Recht nehmen wir uns dann auch heraus an der Stelle. Cool, und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wir hören uns.
Davon gehe ich fest aus und ich wünsche dir auch einen schönen Abend.
Tschüss. Vielen Dank,
bis dann, tschüss.
Das SEO-Haus mit Jens Faudrath und Markus Walter. Das SEO-Haus.